Der Dragonbox Talk. Tipps, News, Hintergrundinfos und mehr zu Retro und technischen Gadgets. Mit Sven und Michael.
Hallo zusammen und hier endlich zur 9. Ausgabe vom Dragonbox Talk. Es hat etwas gedauert.
Ja, so 3-4 Monate länger, glaube ich.
Ja, genau. Ja, knapp 4 Monate. Aber es kam halt einfach, die Terminfindung war etwas schwieriger. Und dann kamen natürlich urplötzlich solche Events wie die digitale Gamescom, in dem wir beide, ich glaube auch ich mehr, aber auch du sehr stark eingebunden warst. Und das ist halt natürlich gerade mit der neuen Ausgangslage, dass sie nur digital stattfand, ein Mehraufwand gewesen für mich beruflich, der halt auch ziemlich krass war. Und dann
ja,
natürlich,
wir haben ja auch noch ein bisschen Streamtechnik aufbauen müssen. Also ich habe schon einiges da gehabt, aber wir haben es deutlich verbessern müssen nochmal. Aber genau. Ich höre schon, unser Special Guest hat sich gerade schon gemeldet.
Genau. Und bevor ihr jetzt gleich das Zeitliche segnet, werden wir ihn mal ganz kurz vorstellen.
Ja, das ist quasi der Grund, warum es so ein bisschen gedauert hat, weil man muss dazu sagen, wir haben ja schon letztes Mal angekündigt, wir wollen so ein bisschen die rechtlichen Aspekte der Everdrives beleuchten und von Flashkarten allgemein. Und ja, wie soll das besser gehen als mit einem Anwalt? Nur Anwälte haben chronisch wenig Zeit. Das ist halt immer so das Problem, sodass wir glücklich sind, dass er für uns heute Zeit gefunden hat.
Genau. Und das ist nämlich der Kai Bodensieg. Und der ist nämlich Anwalt im Bereich, mal grob gesagt, IT-Recht, Medienrecht und ist in der Games-Branche sehr, sehr stark verankert, wird eigentlich auch so gerne als der Ansprechpartner der Games-Branche bezeichnet. Er war ja auch, war es ja länger Zeit auch im Game-Verband mit involviert und das möchte ich mal ganz kurz erklären, er ist auch mit dafür zum Beispiel verantwortlich, dass es diese soziale Adäquanzklausel, dass diese jetzt auch für Spiele funktioniert. Also das heißt, dass zum Beispiel verfassungsfeindliche Symbole, die vorher immer rausgemacht werden mussten, auch wenn es das Spiel zulässt, also das ist eine ganz wichtige Sache, also wie jetzt zum Beispiel Through the Darkest Times, dort, weil die Symbolik einfach wichtig ist fürs Spiel, weil das würde das komplett alles rausreißen und würde keinen Sinn machen, dass das jetzt möglich ist, dass solche Spiele auch eine Freigabe bekommen, eine Altersfreigabe von der USK. Und man muss jetzt keine Gedanken machen, also es wird nie ein Call of Duty geben, wo man sagen kann, man kann jetzt auf der deutschen Seite mit Hakenkreuz spielen, also das wird nie passieren, aber solche Spiele, die halt auch, sagen wir mal, eine Geschichte erzählen, geschichtsträchtig sind, daran, und da war zum Beispiel der Kai mit involviert und hat dafür gesorgt, dass meine Schätzung um 4 Jahre unterboten wurde, weil ich habe so gesagt, so das wird noch 5 Jahre dauern und ein Jahr später kam es auf einmal plötzlich diese...
Ich hätte eher gesagt, zum 100-jährigen Jubiläum des Krieges oder so.
Ja, das lag tatsächlich einfach daran, dass wir schon vor 4 Jahren vorher angefangen haben, daran zu arbeiten.
Ah, okay.
Gut. Genau, ja, danke erstmal für die Intro. Genau, ich bin Anwalt bei der Kanzlei Bremen von Mörs in Berlin. Wir sind eine Kanzlei, die sich ausschließlich auf Medienrecht spezialisiert hat. Also sprich, wir sind auch in eigentlich keiner anderen Branche unterwegs. Ich habe 2005 angefangen, Games-Unternehmen zu beraten und habe bei uns in der Kanzlei den Aufbau geleitet für das Games-Department, was wir jetzt haben. Da arbeiten jetzt 4 Kollegen drin in dem Bereich und ich sag mal, 90% meiner Mandanten kommen aus der Games-Branche. Das heißt, sind entweder Entwickler oder Publisher oder Zulieferunternehmen, die im Umkreis von Computerspielen tätig sind. Ich war jahrelang Justiziar auch beim Gameverband ehrenamtlich, bis er dann fusioniert hat mit dem BIU, die große Verbandsfusion unserer Verbände in Deutschland. Und dort hat dann ein lieber netter Kollege den Job übernommen, der das auch bezahlt beruflich macht. Und ich bin aber immer noch aktiv im Gameverband, mache da viel Lobbyarbeit. Zum Beispiel im Rahmen des Rundfunkrechts haben wir da viel Lobbyarbeit betrieben, als es um die Frage ging, Rundfunkzulassung für Streamer, aber eben auch, wie du erwähnt hast, Sozialadäquanzklausel, da haben wir uns auch sehr viel reingehängt in die Thematik und ich leite auch noch beim Gameverband derzeit die Stiftungsstelle.
Ja. Dann will ich mal ganz kurz, dann kommen wir mit der Abschweifung schon, fangen wir mal vorher an. Rundfunkgeschichte ist ja auch eine Sache, die mich jetzt persönlich gerade schon interessiert. Sollte da nicht eigentlich eine Gesetzesänderung dieses Jahr im September kommen?
Ja, die sollte Anfang September in Kraft treten. Mhm.
Trat sie oder ist das wegen Corona auch verschoben?
Die sollte in Kraft treten. Okay. Und da die Landesparlamente es aber nicht geschafft haben, das Ding bis Ende August zu ratifizieren, wird das jetzt später stattfinden. Das heißt, es hängt davon ab, wann die Landesparlamente den sogenannten neuen Medienstaatsvertrag alle ratifiziert haben. Wenn sie es bis Ende Dezember nicht schaffen, müssen sie wieder von vorne verhandeln.
Also business as usual, ich sehe ja, schon.
Genau. Oh Gott. Also ich gehe aber davon aus, dass das schon noch passieren wird. Die Landesparlamente hatten, und das muss man fairerweise sagen, während der Corona-Krise andere Themen auf dem Tisch, klar, als natürlich über den Medienstaatsvertrag zu verhandeln. Da war es wichtiger, erstmal über Fördermaßnahmen zu diskutieren und über Schutzmaßnahmen als über Rundfunkzulassungen. Aber doch, das kommt, also es kommt jetzt bis Ende des Jahres, kommt die Reform im Rundfunkrecht, ja.
Gut, dann bin ich mal gespannt. Super. Aber genau, es geht ja nicht um Rundfunkrecht.
Genau, dann sage ich doch mal kurz, worum es eigentlich geht. Weil ich verkaufe ja selber die ganzen Flashkarten. Das sind ja natürlich am bekanntesten die Everdrives für die klassischen Retro-Konsolen. Mit denen kann man ja direkt auf der Originalkonsole mit ROM-Dateien direkt von der SD-Karte die Spiele auf der Originalkonsole spielen. Also nicht am Emulator, sondern richtig echt. Und da gibt's ja noch ein paar mehr. Da gibt's noch die Game Drives. Das ist ja eine andere Serie für Neo Geo Pocket und Lynx und Jaguar und sowas. Also auch einige unbekanntere Konsolen. Aber primär ist es immer so, ich habe eine Flashkarte mit SD-Kartenslot. Ich kopiere da meine Spiele auf die SD-Karte und kann sie dann da laufen lassen. Jetzt war es ja so, dass wir vor, oh, wann war denn? Ich glaube 2011 hat, glaube ich, der Prozess angefangen, bis 2014 oder sowas. Da ist ja Nintendo gegen die 4-Flashkarte für den Nintendo DS vorgegangen. Und hat da ja auch gewonnen. Und seitdem darf ja die R4-Flash-Karte nicht mehr für den Nintendo DS verkauft werden. Und das war ja damals ein Riesenpräzedenzfall, weil da ging es ja auch darum, die Argumentation von Nintendo war natürlich Raubkopien, Urheberrecht, die Gegenargumentation war dann, ja, aber man kann es ja zum MP3-Hören verwenden, es gibt einem mehr Möglichkeiten vom Nintendo DS und man kann Homebrew-Software und sowas spielen. Ja, gewonnen hat trotzdem am Schluss Nintendo. Und da haben natürlich dann auch sehr viele Leute bei mir angefragt, ja, wie sieht's jetzt eigentlich mit den Everdrives aus? Das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Sind die dann nicht genauso illegal? Und das Thema wollen wir heute mal natürlich ein bisschen genauer beleuchten. Deswegen ja auch unseren Experten hier. Also ihr habt schon gehört, wenn der sogar Anwalt in der Gamesbranche ist dann und im Urheberrecht, dann kennt er sich da richtig gut aus. Denn da gibt's schon noch so einige Unterschiede. Ich glaube, den Disclaimer muss man noch dazu sagen, das hier ist jetzt natürlich keine Rechtsberatung. Also ihr könnt euch jetzt nicht auf das berufen, was wir hier sagen. Nämlich einfach aus dem Grund, das kann wahrscheinlich der Kai dann, kann mich eventuell korrigieren, falls
ich... Ja, aber Rechtsberatung könnt ihr gerne bekommen, kostet aber. Nein. Also was wir hier machen, sind natürlich, wir diskutieren an einem vielleicht konkreteren Beispiel. Am Ende ist es so, dass man auch nur an der Oberfläche kratzen kann. Denn im Prozess gibt es ganz andere Erkenntnismethoden, da wird ganz anders vorgetragen. Ein Gericht muss ja auch überzeugt werden. Witzigerweise meintest du ja, das Urteil damals vom OLG München wäre so überraschend gewesen. Für uns Juristen war das total überhaupt nicht überraschend.
Das war so. Hab ich überraschend gesagt? Also ich fand es jetzt nicht überraschend, dass sie da gewonnen haben, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Also es war auf jeden Fall so, dass wir damit gerechnet hatten. Also nicht erst seit dem EuGH, denn die Entscheidung ist ja einmal bis zum BGH, dann zum EuGH hoch und dann wieder zurück zum OLG München. Also da hat man jetzt schon mit gerechnet, dass das so ausgeht. Mhm. Aber es war natürlich spannend, dass mal Urheberrecht dogmatisch auszuzisilieren, worauf dieser Anspruch dann am Ende tatsächlich beruht.
Ja, vor allen Dingen das Wichtige ist, was vielleicht viele nicht wissen, bei so einem Prozess geht es ja oftmals nicht um das Allgemeine, sondern es ging in diesem Fall konkret um diese R4-Flashkarten. Das heißt, es sind auch nur diese als illegal eingestuft worden und irgendwelche anderen Flashkarten müssten komplett neu geprüft werden, sozusagen.
Genau, es ist sogar so, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Wort illegal, das klingt so nach Strafrecht. Was festgestellt wurde, ist, dass der Vertrieb dieser Geräte die Urheberrechte von Nintendo verletzt. Das macht es an sich noch nicht illegal im eigentlichen Sinne, denn Nintendo könnte ja genauso gut sagen, erlaube ich. Ja, also, ja, das, gut, klar, ja, also per se ist das jetzt nicht illegal, sondern es ist einfach rechtsverletzend. Illegal wäre es im juristischen Jargon, wenn es halt irgendein Strafgesetz verletzen würde. Soweit sind sie aber jetzt hier gar nicht gegangen, sondern es war einfach ein Unterlassungsanspruch im urheberrechtlichen Sinne. Und das ist total spannend, zumindest für Urheberrechtler, weil ja sich erstmal die Frage stellt, was haben wir denn hier überhaupt für ein urheberrechtliches Werk? Was ist denn ein Computerspiel für ein Werk? Und da, muss ich sagen, war die Entscheidung von Nintendo vom EuGH tatsächlich überraschend und rechtsfortentwickelnd, denn wir haben was ganz Spannendes vom Europäischen Gerichtshof über Computerspiele gelernt, dass sie nämlich zwei verschiedene Werke gleichzeitig sind. Der EuGH hat nämlich gesagt, ein Computerspiel ist auf der einen Seite ein filmähnliches Werk, weil sich nämlich etwas auf dem Bildschirm abspielt und das hat ein Bild, das hat Musik, es hat Ton, es hat eine Handlung. Also hat der EuGH gesagt, das ist ein filmähnliches Werk. Und auf der anderen Seite ist ein Computerspiel auch gleichzeitig Software. Und der EuGH hat dann gesagt, welche Vorschriften Anwendung finden auf ein Computerspiel. Und das sind sehr unterschiedliche Vorschriften für einen Film oder für Software. Das darf man sich dann im Einzelfall aussuchen.
Super. Ich fand es damals auch ganz interessant, weil zum einen, das war ja auch damals, da hieß es ja, man darf ja Privatkopien von Software selber anfertigen. Aber auf der anderen Seite, also vor allen Dingen auch hinter dem Aspekt, man durfte meines Wissens, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, sogar einen Kopierschutz umgehen, wenn das die einzige Möglichkeit dasteht, dass man quasi dieses Stück Software noch verwenden und selber erhalten kann. Also quasi, wenn man vom Hersteller keinen Ersatz mehr kriegen würde, wenn es kaputt geht. Das ist ja die einzige Möglichkeit, wo man für eine Sicherheitskopie quasi den Kopierschutz aushebeln oder Privatkopie den Kopierschutz aushebeln durfte. Das gilt aber natürlich eigentlich nicht, wenn es eine Urheberrechtsverletzung ist.
So ist es, genau. Und das Spannende ist halt auch, natürlich gibt es diese Möglichkeit, auch diesen wirksamen Kopierschutz selber zu umgehen, wenn es denn keine andere Möglichkeit gibt. Dann muss ich aber auch nachweisen, dass ich diese anderen Möglichkeiten alle durchprobiert habe. Mhm, ja, also okay. Dann hilft es nicht zu sagen, na, die werden das eh nicht tun, sondern dann muss ich schon nachgefragt haben. Und ich muss nachweisen, dass die es mir nicht ermöglicht haben, das zu tun. Also ganz einfach ist das eben gerade nicht. Und das macht sich dann ein Hersteller, wie zum Beispiel Nintendo, auch in so einem Prozess natürlich zunutze. Und ja, dass es dann total spannende Diskussionen gibt, die auch in der Community natürlich rauf und runter geführt werden. Also ich sag mal, Raubkopie versus Retro-Charme oder Homebrew, hast du vorhin gesagt, ich würde ja auch mal ein MP3 drauf hören. Mhm. Und das sind Diskussionen, die sind dann auch im Prozess geführt worden. Man muss nur sich sehr gut überlegen, wem man da so eine Argumentation vorträgt. Also ich sag mal, so eine Argumentation in der Community, wo ich sage, boah, aber ich möchte wirklich meine MP3s benutzen, das mag ja alles wahr sein. Aber da sitzen Richter, die alle im Durchschnitt einen Tick älter sind als der durchschnittliche Games-Community-Nutzer. Hm. Und die sagen sich natürlich, naja, wofür werden die das wohl benutzen wollen?
Ja gut, da muss man natürlich noch eins dazu sagen, ich meine, inzwischen mag der Nintendo DS schon Retro sein, aber zu dem Zeitpunkt war der ja die aktuelle Spielekonsole.
Ja, ja, genau. Ich kann nur sagen, das war ja das aktuelle System, das
ist ja
noch eine andere Geschichte.
Ja, weil ja, aber beim EverDrive sind wir ja mehr im Retro-Bereich. Ja.
Das ist auch das, was bei mir fragen auch immer mal wieder Leute, dann habt ihr 3DS-Flashkarten oder irgendwas für die Switch, da sage ich nee, weil ich will auch keine aktuellen Raubkopien unterstützen. Ich meine, ich bin selber Gamer, ich kaufe auch selber regelmäßig Software und ich möchte definitiv nicht irgendwelchen Softwareherstellern schaden, aber ich möchte halt genauso gut die alten Sachen erhalten, weil naja, da kommen wir später nochmal drauf, wofür kann man denn überhaupt EverDrives dann noch verwenden? Also da gibt es ja schon einige ganz legitime Gründe. Und insofern werde ich bei mir auch im Shop keine Flashkarten für aktuelle Systeme anbieten. Also da können die Leute betteln, so viel sie wollen. Bei mir muss das System wirklich obsolet sein. Und ich habe jetzt noch nicht mal Nintendo DS drin, weil der ist für mich immer noch nicht alt genug.
Nun nee, ist er auch nicht. Also, im Gegenteil, ich überlege, ob ich mir einen davon für die Kinder anschaffe. Mhm. Dann nehmen sie nicht andauernd mein Handy, sondern spielen Pokémon lieber auf dem DS.
Ja gut, da bist du vielleicht mit dem 3DS sogar besser dran, weil den kriegst du wahrscheinlich noch günstiger hinterhergeschmissen.
Ja, genau.
Einigermaßen aktuell ist und der spielt ja auch NDS-Spiele.
Naja, genau. Ja, mal gucken. Ja, aber das sind tatsächlich Dinge, und du hast es genau gesagt, ein solches Verfahren beleuchtet immer nur einen konkreten Fall. Ja, ein Rechtsstreit ist immer zwischen zwei Parteien, also mindestens zwei Parteien, kann auch mehr sein. Und ein Rechtsstreit entfaltet auch nur zwischen diesen Parteien eine Wirkung. Mhm. Ja, also es ist nur im Verhältnis zwischen diesen beiden streitenden Parteien jetzt festgestellt, dass es eine Raubkopie, dass es ein, das heißt, ein Raubkopiermechanismus ist.
Theoretisch könnte ich jetzt auch ja 4 Flashkarten verkaufen, da hätte keiner was dagegen, nur wenn dann natürlich Nintendo daherkommt und sagt, ja, wir haben hier schon mal gewonnen und tschüss, dann hätte ich wahrscheinlich sehr schlechte Karten im Prozess.
So ist es, aber trotzdem wirkt das Urteil erstmal nicht gegen dich. Mhm, okay. Ja, sondern es ist ein Urteil, was erstmal nur gegenüber dem damaligen Hersteller galt. Die waren ja dann schon in der Insolvenz, als das Urteil kam. Mhm. Dieses Urteil wirkt erstmal nicht gegen dich. Natürlich haben die eine sehr große Chance, auch gegen dich zu gewinnen, wenn sie schon mal zum EuGH und wieder zurück sind und das Urteil erhalten haben. Klar. Da kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass ein anderes Gericht sagt, ach, den Fall rolle ich nochmal auf. Ja. aber theoretisch kann ein Richter das machen, wenn er es will.
Gut, man weiß, wenn der Richter
selber Wahrscheinlichkeit Gamer
ist und das Ding selber haben möchte, vielleicht sagt er dann,
ja, die unterstützt. Also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, ja. Aber erstmal grundsätzlich wirken Urteile immer nur zwischen den jeweiligen Parteien.
Okay. Das heißt also, damit haben wir ja schon mal von vornherein gesagt, also Everdrive sind momentan, ja gut, das Wort illegal können wir ja sowieso wegen strafrechtlich schon mal ausschließen, aber wenn sie momentan irgendwas sind, dann ist es eher Grauzone, aber sie sind definitiv nicht verboten oder dürfen nicht verwendet werden. Also
nein.
Bis da jemand was gegen sagt. Ja, was haben wir denn da jetzt für Unterschiede bei der R4-Slotkarte? Also wir haben ja schon mal das eine gesagt und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, es ist ein aktuelles System damals gewesen. Mhm. Ich meine, dass man mit einem aktuellen System Schaden zufügt, ist klar, weil, okay, da können mir noch so viele Leute erzählen, sie wollen den Nintendo DS zum MP3 hören verwenden. Ja. Wenn ich jetzt 100 Leute nehme und ich sage, was wollt ihr damit machen, dann werden nicht 99 sagen, ja, MP3 hören. Also. Ja.
Genau. Dafür habe ich mir dieses Ding gekauft, MP3 hören.
Genau, also klar, das ist natürlich relativ einfach zu belegen, dass das nicht so der Fall ist. Beim Everdrive könnte man jetzt natürlich genauso sagen, ja, was will ich denn dann sonst damit machen, außer Raubkopien spielen? Wobei ich sagen muss, bei den Everdrives gibt es inzwischen schon so einige Sachen, wo ich sage, vom Punkt her, ja, da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel jeder, der eine Konsolensammlung daheim hat, passt natürlich heutzutage teilweise wie ein Augapfel drauf aus, weil einige Spiele kosten ja schon hunderte von Euro. Ja. Die Konsolen sind auch nicht günstiger geworden und was man schon mal nicht vergessen darf, ist jedes Modul rein rausstecken, nutzt das Ganze schon mal ab. Bestes Beispiel ist das Nintendo NES, das hat ja diesen Slot, wo man erst das Cartridge reinschiebt und dann runtersteckt, die fallen reihenweise aus. Also die sind sowas von empfindlich, da ein Spiel zum Laufen zu bringen. Also ich muss sagen, bei meinem eigenen NES, beziehungsweise bei meinen zweien, ich habe 2 Stück und bei beiden ist es so, ich bräuchte ungefähr so 3 bis 4 Minuten, bis ich das Spiel zum Laufen bringe. Immer wieder rein, raus, drücken und irgendwann geht's dann mal. Und das wird natürlich von Mal zu Mal schlechter. Das heißt, da habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, ich habe das Everdrive dafür, das steckt einmal drinnen und ich habe auf der Flashkarte genau oder auf der SD-Karte genau die Spiele, die ich jetzt zum Beispiel im Original daheim habe. Das schont natürlich schon mal die Konsole und ich muss es nicht ständig immer rein und raus stecken. Das ist jetzt natürlich schon mal ein Grund, den kann man, glaube ich, deutlich mehr legitimieren, als dass andere Leute sagen, ich will MP3 hören.
Also sagen wir es mal so. Der EuGH hat ja gesagt, es kommt zum einen darauf an, ob Ziel, also ob beabsichtigt ist, mit der Technologie Raubkopien zu nutzen. Also ich benutze mal den Begriff Raubkopie, weil wir verstehen es jetzt alle drunter. Ja. Oder ob eben der Hauptzweck ein anderer legitimer Zweck ist. Mhm. Legitimer Zweck hat der EuGH zum Beispiel auch Homebrew-Software aufgelistet. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, was ist eben der Hauptzweck? Und der muss aber rechtlich legitim sein, nicht moralisch legitim. Und da stellt sich halt schon allein die Frage, ob die Vervielfältigung des Codes auf die SD-Karte nicht schon eine unzulässige Vervielfältigung ist.
Das ist in der Tat eine etwas schwierige Frage.
Ja, genau. Aber da würde dann wahrscheinlich ein Gericht schon anfangen auszusteigen. Mhm. Denn da würden sie sagen, naja, die Umgehung einer technischen Schutzmaßnahme zum Zweck des Abspielens einer eigenen Sicherheitskopie ist nicht privilegiert.
Gut, da ist jetzt aber natürlich schon wieder ein ganz besonderer Aspekt. Beim Nintendo DS gibt es tatsächlich Schutzmaßnahmen, weil A, ist es eine ganz besondere Cartridge-Form gewesen.
Ja, genau.
B, sind die Dinger auch noch verschlüsselt gewesen. Also ich meine, das ist ja, da muss man jetzt vergleich zwei Kopierschütze quasi aushebeln. Das ist jetzt bei den alten Konsolen ja nicht der Fall. Also wenn ich zum Beispiel Super Nintendo oder Mega Drive oder sowas nehme, das sind stinknormale ROM-Chips, die man mit einem ganz normalen, auch damals gängigen EEPROM-Brenner auslesen und beschreiben konnte. Und auch die Module an sich sind jetzt nicht irgendwie was Besonderes, sondern es sind stinknormale Pinouts, für die gab es ja auch damals Slots. Ich meine, im Endeffekt ist das wie eine PCI-Steckkarte oder sowas am PC. Oder ISA damals, von der Breite her, von den Kontakten. Und die Spiele an sich haben in der Regel auch keinen Kopierschutz. Das heißt also, der Code ist nicht geschützt und es ist jetzt auch keine besondere Maßnahme nötig, um die überhaupt auslesen zu können. Das heißt, ein Kopierschutz wird hier nicht geknackt.
Ja, aber es wird trotzdem eine Vervielfältigung erstmal stattfinden.
Das ist richtig,
ja. Und allein schon die Vervielfältigung ist schon problematisch, weil die nämlich eigentlich nicht erlaubt ist.
Ja, wie sieht es denn da bei einer Privatkopie aus? Weil klar, ich darf das Ding nicht runterladen.
Privatkopie gibt es für Software nicht.
Gibt es für Software gar nicht?
Nein, gibt es nicht
für Software. Das heißt, was hätte ich jetzt für eine Möglichkeit, wenn ich sage, ich habe jetzt da ein originales Modul und ich will mir das sichern?
Also eine Sicherungskopie kannst du machen. Das ist in Ordnung, aber Sicherungskopie und Privatkopie ist ein Unterschied.
Okay.
Weil die Privatkopie, die mache ich ja, um sie jemand anders auch zu geben. Ja?
Ah,
also
okay.
Eine Privatkopie ist also eine Kopie, die ich selber für mich mache und die ich dann auch verwenden möchte.
Okay, nee, ich meine also wirklich...
Eine Sicherungskopie ist nur dafür da, genau, eine Sicherungskopie ist aber nur dafür da, für den Fall, dass das Original nicht mehr funktioniert, dass ich die Sicherungskopie verwenden kann.
Das heißt, ich müsste nachher eigentlich mein Modul zerstören.
Das wäre im Zweifel die Nachweispflicht, ja.
Okay, das ist schon...
Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil die Privatkopie, die hat einen ganz anderen Zweck. Also die Privatkopie darf ich ja sogar weitergeben. Ja, also
ja, okay.
Eine Privatkopie, da hat man so diese Liedertext-Idee so im Hinterkopf, ja. Mhm. Also für die Kita wird ein Liedertext kopiert oder so. Wenn wir abends zusammen mit der Familie am Esstisch sitzen und singen, dann haben wir da Liedertexte und solche Geschichten. Oder halt das Mixtape, das klassische Love-Mixtape, was du für deine erste Freundin damals gemacht hast.
Ja gut, es war ja früher sowieso noch ein bisschen einfacher, weil da hatte man ja auch noch Qualitätsverlust beim Überspielen.
80er.
Ja. Ja, genau. Aber da, also die Idee, das ist die Privatkopie, ja. Und die Sicherungskopie, die ist tatsächlich eine rein technische Maßnahme zur Datensicherung. Ich finde es tatsächlich aber total spannend, diesen Retro- und Kulturerhalt-Ansatz, den du ja im Grunde damit aufbringst, dass man nämlich sagt, wenn ich das nicht mache, dann passiert mir ja Folgendes, dass ich bald diese Werke gar nicht mehr konsumieren kann, denn die gehen auf Dauer kaputt. Und das ist ein ganz spannender Gedanke, der in der EU derzeit auch ganz viel diskutiert wird und der zum Teil auch schon ins Urheberrecht mit rübergegangen ist, nämlich was mit alten, vergriffenen und verwaisten Werken ist. Da ist jetzt zum Beispiel ins Urhebergesetz, der Paragraph 61 mit ein paar Buchstaben hinten dran noch gekommen, wo es darum geht, mit verwaisten Werken. Also Klassiker ist irgendein Spiel für ein Atari 2600, wo keiner mehr weiß, wer die Rechte hat. Ja?
Also sogenannte Abandonware, weil das ist auch so ein Thema, die ich mir mal...
Genau, Abandonware, das ist der Szenename dafür. Also
genau.
Wobei der sich auch stark geändert hat, weil am Anfang war Abandonware tatsächlich Abandonware, aber inzwischen haben die ja alles raufgeschmissen, was alt ist, auch wenn die Rechteinhaber noch bekannt sind.
Also. Genau, und das geht natürlich nicht, ja. Also genau das ist das, wo derzeit die EU so ein bisschen im Kreis da rumtrippelt, dass sie sagen, es gibt viele Werke, die wir für kulturell wertvoll und für schützenswert halten, wo aber Urheber noch bekannt sind. Mhm. Und es gibt jetzt erste Ausnahmen eben für Werke, wo Urheber nicht bekannt sind. Da ist es jetzt inzwischen möglich, dass diese Werke zum Beispiel in Archive aufgenommen werden, also auch Vervielfältigungen hergestellt werden, entgegen dem sonstigen Urheberrecht. Und dass ich diese Vervielfältigung dann auch Leuten zugänglich machen darf im Rahmen von Archiven. Und der nächste Schritt, den die EU eigentlich gehen möchte, ist hier weiterzugehen und sogar eine Pflicht von Rechteinhabern einzuführen, an solchen Archivierungsmaßnahmen mitzuwirken im Rahmen des Schutzes der Kultur, die sich ja jetzt doch viel schneller überholt, als man das hätte denken können. Also wir hatten ja 400 Jahre lang mit Buchdruck den Vorteil, naja, die Bücher, die waren halt da, gut, die vergibten irgendwann, dann wurden sie abgeschrieben oder kopiert.
Eben und nachgedruckt.
Ja, und jetzt haben wir plötzlich eine Geschwindigkeit, wo kulturelle Werke immer und immer schneller nicht mehr nutzbar sind. Also wir hatten zum Beispiel ganz, Film, ja, auf Zelluloid. 80, 90 Jahre lang hat man Film auf Zelluloid gebannt. Mhm. Das kann inzwischen kaum noch jemand auslesen. Das ist relativ teuer geworden. Die Lagerung ist extrem teuer. Ja, weil du das ja mit bestimmten Temperaturen in speziellen Lagern lagern musst, damit dieses Material nicht kaputt geht. Es ist inzwischen für viele Rechteinhaber von alten Filmen viel zu teuer, die für Netflix anzubieten, weil die Digitalisierung richtig viel Geld kostet. Ja, und bis sie das wieder drin haben, lohnt sich das gar nicht. Das heißt, da geht auch Kulturgut verloren. Und bei uns ist es noch schlimmer. Ich meine, wir hatten, vor wie vielen Jahren hatten wir noch Disketten? 30 Jahre, ja? Kann inzwischen keiner mehr lesen, ja? Schon bei den CDs wird es schwierig. Welcher neue Laptop hat ein CD-Laufwerk, ja?
Ja, das stimmt.
Ja, und also uns gehen mit einer erhöhten Geschwindigkeit Datenträger verloren. Und damit auch kulturelle Güter. Und wenn du sagst, dass zum Beispiel ein Anliegen dabei ist, bei der Nutzung von einem Everdrive, kulturelle Güter auch nachträglich noch zugänglich zu machen und zu schützen, dann ist das was, womit man vielleicht sogar in Brüssel bei der Politik ein offenes Ohr für bekommt, gerade wenn die hören, dass die wirtschaftliche Auswertung nicht mehr stattfindet.
Mhm. Naja, gut. Mhm. Die Everdrives sind natürlich gut zum zugänglich machen, wenn man sagt, man kann es wieder spielen. Zum Archivieren an sich, damit haben die Everdrives natürlich nichts zu tun, sondern sind das Gegenstück. Also ich habe ja auch bei mir die Retrode im Angebot. Mit der Retrode kann man einfach die Module auslesen. Also ich stecke da mein Mega Drive oder Super Nintendo Spiel rein und kann dann das ROM selber auslesen und zum Beispiel auf dem Everdrive verwenden. Mhm. Aber wenn man es dann quasi auf der Originalkonsole quasi so zugänglich macht, ist das zum Beispiel legitimiert in dem Sinne. Mhm. Ja, soll es werden.
Also das ist was in der Diskussion einfach ist. Ja? Mhm. Brüssel hat vor 4 Jahren angefangen mit dem sogenannten Digital Single Market und hat angefangen, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, alles Mögliche auf neue digitale Standards zu überprüfen und zu gucken, ist das noch in unserer heutigen digitalen Welt sinnvoll oder nicht. Ja, ihr erinnert euch, Artikel 17 und so, ja?
Ja, ja.
Ihr kennt's noch, ja? Also das war zum Beispiel Teil des Digital Single Markets. Und dabei sind sie eben auch auf diese Problematik gestoßen. Und da gibt's noch keine Regelung. Das ist was, wo man tatsächlich heute noch Lobbyarbeit betreiben kann oder einfach mal sagen kann, naja, hier gibt es einen Bedarf am Schutz von Kulturgütern, der bisher von den Rechteinhabern so gar nicht gesehen wird.
Aber ganz kurz nochmal zurück zu der Sicherungskopie, weil das fand ich ganz interessant. Du hast ja gemeint, wenn man sich die Sicherungskopie angelegt hat, müsste man quasi das Original vernichten. Die darf ja nur dann eingesetzt werden, wenn das Original nicht mehr funktioniert.
Ja.
Das heißt also, ich müsste vorher die Kopien erstellen und dann so lange, dass die Kopie im Schrank stehen lassen, bis das Original kaputt ist.
Ja.
Und andersrum geht's nicht, weil ich meine, ich habe schon seit jeher auch, ich habe ja auch am Amiga viele Originalspiele schon gehabt. Wenn die keinen Kopierschutz hatten, habe ich die natürlich kopiert und habe gesagt, ja, ich spiele natürlich meine Kopien, um die Originale zu schützen. Und wenn halt meine Sicherungskopie kaputt ist, dann mache ich mir vom Original nochmal ein neues. Geht's da bei den Sicherungskopien nicht darum, dass ich nicht beide gleichzeitig spiele? Also, weil das wäre ja dann eine Kopie, die mehrere nutzen können, sondern muss man da wirklich sagen, ich muss jetzt das Original verwenden und die Kopie im Schrank lassen?
Also eigentlich ist es so vorgesehen.
Das ist also meiner Meinung nach irgendwie vollkommen idiotisch, weil klar, wenn ich
das hat ja damit nichts zu tun, ob das jetzt logisch ist oder nicht. Ja, ne? Also Gesetze, das wissen wir, können manchmal...
Ja, ich finde das nur gerade faszinierend, weil ich halt immer sage, ja, wenn ich mir eine Sicherungskopie anlege, dann spiele ich natürlich mit der Sicherungskopie, weil die ist ja viel weniger wert. Auch bei einer CD, also eine Original-CD ist mir natürlich mehr wert als der gebrannte Rohling. Und deswegen würde ich allein deswegen, damit mein Rohling, mein Original geschützt ist, immer mit der Kopie arbeiten, ganz ehrlich. Habe ich auch schon immer gemacht, also...
Das letzte habe ich überhaupt gar nicht gehört, aber Nein, die Idee der Sicherungskopie ist eben die, dass es eine Ausnahme vom Urheberrecht ist. Ja? Also grundsätzlich ist ja die Vervielfältigung von Software eine zustimmungspflichtige Handlung.
Genau, klar.
Ja, das heißt, das darfst du eigentlich nicht tun. Und dann gibt es in 69D Urhebergesetz die Ausnahme, da sagt es halt, die Erstellung einer Sicherheitskopie durch eine Person, die zur Benutzung berechtigt ist, darf nicht vertraglich untersagt werden, wenn sie für die Sicherung künftiger Benutzung erforderlich ist. So. Mhm. Bisher verstehe ich es so, dass die eben da für den Fall bereitgehalten wird, dass das ursprüngliche Programm kaputt geht. Tatsächlich, hier, warte mal, Bundestagsdrucksache, genau. Sicherungskopien sind Kopien des Computerprogramms, die für Fälle bereitgehalten werden, in denen die eigentliche Programmkopie versehentlich beschädigt oder zerstört wird, verloren geht oder aus anderen Gründen nicht mehr genutzt werden kann. Bundestagsdrucksache 12/4022. Also das heißt, das ist die Begründung des Bundestages
für diese Regelung. Ich finde diesen Punkt oder aus anderen Gründen finde ich sehr schwammig.
Ja, aber das, also die Absicht des Bundestages ist hier klar. Die sagen, wenn das eine kaputt ist, sollst du das andere nehmen.
Sehr gut.
Ja.
Also ich würde jetzt so als Naivling einfach rein interpretieren, dass aus anderen Gründen ja schon eigentlich der Schutz, damit das andere nicht eintritt, aber wahrscheinlich wirst du dann sagen, nee, die meinen schon...
Ja gut, oder auch Abnutzung von der Hardware an sich, weil wie gesagt, beim Everdrive ist es ja so, ich lasse einmal das Modul drin im Modulschacht und wechsle dann noch die SD-Karte.
Das ja, heißt, aber das werden die nicht gemeint haben.
Das meinen die auch nicht.
Naja, dass sie es ursprünglich nicht gemeint haben, ist klar. Die Frage ist, ob man das zum Beispiel so weit auslegen könnte.
Nee. Mhm. Also hier ist der Willen des Gesetzgebers relativ klar. Der sagt eben, ich verstehe, dass eine Software kaputt gehen kann oder nicht mehr funktioniert, weil die CD zerkratzt ist oder weil du sie verloren hast. Und für den Fall sollst du die Möglichkeit haben, eine Kopie herzustellen. Und zwar entgegen der sonstigen rechtlichen Regelung. Und das ist der Willen des Gesetzgebers.
Okay. Gut, da ist jetzt natürlich die nächste Frage, wie würde das in der Realität aussehen, wenn ich ein Spiel im Original daheim habe und ich habe eine Kopie davon. Ich glaube nicht, dass ich da an irgendeinen eine Anklage bekommen würde, wenn ich sage, Moment, ich habe hier das Original, Leute. Warum wollt ihr mich jetzt anklagen, wenn ich da meine eigene Kopie verwende? Weil ich glaube, das würde zu solchen Aufschreien auch in Deutschland führen. Klar, theoretisch ist es so natürlich zumindest derzeit nicht richtig zulässig. Aber die Frage ist, wie schaut es im Faktum aus? Weil wie gesagt, ich habe damals auch von meinen Amiga-Disketten Kopien gemacht damit und nur noch mit den Kopien gespielt, damit ja meine, ich habe damals vom Taschengeld lange auf so ein Spiel gespart. Da wollte ich natürlich, dass meine Originaldisketten erhalten bleiben und so lange wie möglich. Ich glaube,
Originaldisketten auf dem Amiga?
Ja, natürlich. Ich habe da gespart. Ich habe da echt gespart. Ich sage, ich versuche ja so gut wie möglich die Leute zu unterstützen. Ich bin ja primär immer noch gegen Raubkopien.
Also ich habe damals auch, weil mit dem C64 hatte ich am Ende, als mein C64 verkauft hatte, knapp 100 Originalspiele. Mhm. Und ich erzähle das immer gerne. Es kamen damals Freunde zu mir, die mich gefragt haben, wie ich denn diese Verpackungen gebaut hätte. Weil die das nicht kannten. Ne? Also das war so schon...
aber das ist halt genau der Punkt. Ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich keiner nicht Nintendo zu einem nach Hause gehen und sagen, so, du spielst jetzt hier die Kopie, obwohl du das Original hast, deswegen klagen wir dich an. Das wäre natürlich extrem unrealistisch. Aber rein theoretisch, das fand ich jetzt mal ganz interessant, weil das mit der Sicherungskopie wusste ich so nämlich auch noch nicht.
Das ist natürlich also rein theoretisch wäre das denkbar, ja.
Aber sehr unwahrscheinlich, glaube ich.
Ja, das ist ja auch, das klassische Wort, wo kein Krieger, da kein Richter. Ja? Also.
Ja, und ich glaube, die werden sich hüten, wenn jemand, der ein Original daheim hat, wenn sie gegen den vorgehen, weil dann sagen alle, ja, da nehme ich jetzt erst recht die Raubkopie.
Also du siehst es ja auch, dass gerade jetzt auch im Streaming-Bereich das erkennt. Also ich kenne einige Streamer, die wirklich mit Original-Hardware arbeiten. Und auch Originalmodulen, also es ist dann aber auch schön eingeblendet, du zum Beispiel, andere, bei denen das einfach aus technischer Sicht einfach echt schwierig ist. Also obwohl ich muss auch sagen, also zu 80% meiner Retro-Streams arbeite ich mit Software, die ich entweder über Steam oder GOG mir hole. Also oder Humble Bundle oder sonst irgendwas, weil die da auch erkannt haben, hey, wenn wir das ordentlich aufbereiten, haben wir dann eine Käuferschaft.
Ja, und ganz ehrlich, solange die so angeboten werden, gibt es ja tatsächlich auch noch einen Markt dafür. Also wir hatten ja vorhin schon die Frage, ob das Verfolgungsrisiko geringer ist, wenn es gar keinen Markt mehr dafür gibt, weil die einfach nicht mehr gehandelt werden. Mhm. Solange aber tatsächlich die Software noch im Handel ist, gibt es ja da auch ein erhebliches Schadensersatzrisiko. Ja?
Natürlich.
Ja, also viele Inhaber von alten Rechten sind ja inzwischen schlau genug, zumindest wenn es PC-Titel sind, diese wieder zurückzubringen auf die Plattform. Mhm. Und GOG hat ja da, glaube ich, auch, wenn man ehrlich ist, einen Meilenstein an Arbeit geleistet, dass wir alte
Titel
in der Form wieder zurückbekommen. Und das macht ja auch Freude, ja, also sich mal so einen alten Titel wieder anzuschauen. Ja, das macht ja auch Spaß.
Sowas macht ja Nintendo teilweise auch, indem sie dann das Mario auf jeder Konsole zum
77.
Mal rausbringen.
Ja. Und es sich immer noch verkauft.
Ja, aber dafür dann halt wieder andere Titel, die eigentlich die Leute auch noch interessieren, die gibt's dann halt wiederum nicht. Also es ist natürlich immer eine Vorauswahl.
Das behält sich der Rechteinhaber natürlich vor, da selber zu entscheiden. Ne?
Klar, aber insofern, das ist natürlich auch wieder sowas, wo ich sage, ja, das Everdrive ist aber nicht nur für die paar Dinger, die jetzt neu veröffentlicht werden vielleicht. Und dann natürlich die Frage, was haben die für einen wirtschaftlichen Schaden? Würde sich jemand, der die Everdrives gekauft hat und auf der Originalkonsole spielen, würde der überhaupt die neue Konsole besitzen und sich das Ding kaufen? Hätte er damit Schaden angerichtet? Also ich glaube, das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt. Wie soll man da den Schadensersatz berechnen von Software, die nicht mehr verkauft wird, die schon seit 20 Jahren nicht
mehr. Ja, also da hätte ich auch Probleme mit den Schaden zu beziffern, aber es gibt ein Problem dabei. Mhm. Und zwar, das ist der sogenannte Dreiklang des Schadensersatzes im Urheberrecht. Und der könnte es einem dann schon wieder einfacher machen, den Schaden zu beziffern. Und zwar, weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt im Urheberrecht und auch in manchen anderen Bereichen unterschiedliche Methoden, Schadensersatz zu berechnen. Darf sich das der Verletzte aussuchen, wer den berechnet. Und eine Möglichkeit, Schadensersatz zu berechnen, ist, den tatsächlichen Schaden darzulegen. Da hast du recht. Das wird Ihnen wohl eher nicht gelingen, ja? Also, weil Sie eben das Ding nicht mehr verkaufen. Sie können auch schlecht sagen, uns entgehen dadurch Verkäufe auf anderen Konsolen. Also, das ist schon relativ unglaubwürdig. Die zweite Variante ist der Verletzergewinn. Wenn also jemand kommerziell vertreibt und damit Geld verdient, dann kann ich als Rechteinhaber den Schadensersatz auch daran bemessen, was der andere durch diesen Vertrieb eingenommen hat. Mhm. Ja, das heißt, also ich kann im Grunde dessen gesamten Gewinn abschöpfen.
Das würde aber nur dann funktionieren, wenn zum Beispiel beim Everdrive, ähnlich wie bei der R4-Karte definiert wird, dieses Ding ist primär auf Raubkopien auslegt und ohne anderen Nutzen.
Also wenn wir davon ausgehen, dass bis dahin das gleich wäre, dann ja. Ja? Genau. Und dann gibt es noch eine dritte Methode, einen Schadensersatz zu berechnen, und das ist die Methode, die eigentlich am verbreitetsten ist und die im Urheberrecht eigentlich fast immer benutzt wird. Das ist die sogenannte fiktive Lizenzgebühr. Mhm. Das heißt, was würde ich von jemandem verlangen, wenn ich dem ordnungsgemäß das Recht dafür lizenzieren würde.
Mhm.
Und
das ist dann aber quasi nicht spielbezogen, weil es wird ja wahrscheinlich jeder auf dem Everdrive andere Spiele nutzen, sondern das ist dann nur quasi funktionsbezogen vom Everdrive her.
Genau. Okay. Ja, wenn ich jemandem dieses Recht einräumen würde, was würde das dann kosten? So, das wäre so die Abgrenzung, die Gerichte dann machen würden. Und da kann man theoretisch schon noch eher zu einem Schadensersatz natürlich kommen.
Ja. Würde das dann quasi auch automatisch heißen, dass sie es damit sozusagen lizenzieren würden und ich mit den Zahlungen in Zukunft weiterverkaufen
würde? Nein. Der Schadensersatz ist nur rückwirkend für die erfolgte rechtswidrige Nutzung. Ja? Der ist nicht eine automatische Lizenz dafür.
Mhm, okay.
Das ist doch gerade was, das ist ja die, wo wir da beim Raubkopien wieder sind, bei den ROMs auch wieder, weil du erzählt hast, dass eigentlich ganz, ganz wenig Prozesse stattfinden. Also immer im Vorfeld wird halt geguckt, du machst in die Zahlungsquelle. Und Nintendo, auch wenn die natürlich gegen viel vorgehen, aber so richtig hart. Also das Letzte, was mir ist halt zum Beispiel, da war ja die Seite Emo Paradise, die ja irgendwie fast 20 Jahre lang ROMs angeboten hat. Und Nintendo ist ja deswegen dagegen vorgegangen, weil die ja auch Geld damit verdient haben, durch Werbung und so weiter. Und da wurde ja, glaube ich, so, und, weil du hattest nämlich gerade diesem gesagt, da wird dann berechnet. Und bei denen haben die das nämlich, die haben es nämlich berechnet und Nintendo hat den Schaden auf irgendwie knapp 100 Millionen Dollar, glaube ich, beziffert. Ich versuche gerade mal so einen Artikel da zu finden. Und das ist halt echt interessant. Und die haben halt einfach gesagt, okay, hier wirklich, wir müssen da halt einfach, okay, ich bin mal gerade, ach Gott, den kenne ich sogar, der Kommentar zugeschrieben hat, das wird sich, nee, aber das ist halt einfach sehr halt interessant zu sehen, inwieweit da wohin vorgegangen wird. Also Nintendo wird ja immer als hart, wenn angegangen, wenn die zum Beispiel, da macht mal wieder jemanden ein Mario-Fanspiel.
Für das C64 zum
Beispiel. Oder sonst irgendwas. Und dann, was sie wenigstens halt nicht wissen, sie müssen es ja machen, weil wenn sie es einmal zulassen würden, könnte das was auslösen, dass...
Naja, das könnte zumindest nach amerikanischem Recht ein Problem sein. Ja. Also es ist ja folgendermaßen, und das sehen viele nicht, es ist ein Unterschied, ob wir uns US-Recht oder europäisches Recht anschauen, das ist schon mal das Erste. Und da gibt es riesige Unterschiede. Also zum Beispiel dieses Nichtverfolgen von Rechtsverletzungen hat in den USA eine ganz andere Konsequenz als hier in Europa.
Das ist das so eine Art stille Duldung, glaube ich. Und später haben sie dann das Problem, dass sie die IP quasi sozusagen verwässern.
So kann es dann passieren, genau. Ja. Wäre in Europa nicht so wild, weil wir diesen Mechanismus im Urheberrecht nicht kennen in Europa. Es ist aber das Folgendes. Bei jedem Fall einer Rechtsverletzung guckt man sich erstmal auch intern an, was sind die Kosten, Nutzen von welcher Handlung? Ja, also lohnt es sich, gegen den Raubkopierer in Russland vorzugehen, der über eine Webseite aus den Arabischen Emiraten Sachen verkauft und seine Zahlungen über die British Virgins laufen lässt? So, lohnt es sich jetzt gegen den eine Klage in Russland einzureichen? Da würde ich dann als beratender Anwalt sagen, können wir machen. Ob wir da was rauskriegen, keine Ahnung. Geld werden wir wahrscheinlich nicht sehen.
Außer der Anwalt.
Ja, wohl klar. Also die beteiligten Anwälte verdienen immer Geld. Ja, also
das ist die Freude. Ist
ja auch nur billig und gerecht. Ja,
genau. Also. Ja, tun ja auch was.
So, genau.
Ich will es ja nicht abstreiten, aber das ist so ein typischer Fall, wo ich sage, ja, da freut sich niemand außer den Anwälten.
Genau, so ist es, ja. Und dann stellt man sich eben die Frage, will ich dir, lieber Mann, wirklich dazu raten, das zu machen? Und ich sag mal, wenn mir was an der Mandatsbeziehung zu dem liegt, werde ich wahrscheinlich sagen, nein, mach es nicht. Ja? Wenn das nur jemand ist, der nur einmal kommt, mag ja sein, dass man da sagt, na, machen wir, klar. Aber üblicherweise arbeiten wir zumindest bei Bremen von Mörs mit unseren Mandanten dauerhaft zusammen und würden ihnen daher gerade nicht zu so unlukrativen Prozessen raten.
Gibt, glaube ich, also, auch bessere Bewertungen am Schluss.
Ja, das heißt also, im ersten Schritt würde man wahrscheinlich sagen, du, also ein klageweises Vorgehen, ja, würden wir bestimmt irgendwann gewinnen vielleicht, aber davon haben wir nichts gewonnen. Ja, zum einen dauert es wahrscheinlich 3 Jahre, bis wir da überhaupt ein Ergebnis haben und zum anderen wissen wir noch nicht mal, ob wir es dann überhaupt in Russland durchgesetzt bekommen. Ja, so. Deshalb stellt sich immer die Frage, was ist effektiver? Kann ich andere Maßnahmen treffen? Und da gibt es natürlich andere Maßnahmen. Also ich kann gegen Hosting-Provider vorgehen, die zum Beispiel in Shop hosten. Ich kann denen die abmahnen und sagen, hier wird rechtswidriger Inhalt verbreitet. Die meisten Hosting-Provider haben keine Lust, sich mit wegen solcher Sachen zu streiten. Ja? Also wegen eines Webseitenkunden fangen die nicht mit einem Großkonzern einen Urheberrechtsstreit an. Das heißt, die Seite wird runtergehen. Ich kann solche Sachen bei den Payment-Providern ansprechen. Ja? Also ich gucke, wo die Zahlungsströme lang gehen und Payment-Provider gerade wenn sie US-based sind, haben sehr, sehr strenge Compliance-Vorschriften, wofür das alles verwendet werden darf.
Das Geschehen ist ja tatsächlich bei den Everdrives, weil da ist PayPal-Zahlung nicht möglich. Und da ist wirklich, da geht PayPal auf das Stichwort Everdrive, wenn es irgendwo auftaucht, dann sagen sie gleich nö. Mhm. Weil das Problem hatte ich ja früher auch, ich habe die ja schon damals verkauft, aber nachdem dann der R4-Slot-Prozess durch war, ich glaube, das war so 2-3 Monate später, da kam dann von PayPal auf einmal, nö, Everdrive geht nicht mehr. Ja. Wobei jetzt die Frage ist, hat PayPal selber gemeint, oh, Flashkarten allgemein, oder hat PayPal irgendwie einen Hinweis von Nintendo bekommen? Das werden wir natürlich nicht rausfinden.
Ja, das weiß ich nicht. Könnte die Kollegen von Nintendo mal fragen. Wir treffen die ja auch 3-4 Mal im Jahr. Mhm. Also es ist kein Geheimnis, es gibt einen regen Austausch zwischen den Juristen in der Games-Branche. Wir treffen uns öfter mal und unterhalten uns. Aber unabhängig davon ist es so, ob die das jetzt gemacht haben oder nicht. Das ist auf jeden Fall eine valide Möglichkeit, gegen solche Rechtsverletzungen vorzugehen. Dann, ich sag mal, wenn den Leuten es nicht mehr möglich ist, Zahlungen zu vereinnahmen, dann habe ich die halbe Miete, ja, weil dann lohnt sich das Ganze nicht mehr. Also ich sag mal, gerade bei Piratenservern zum Beispiel ist das ein ganz gängiges Ding. Also wenn ich einen MMO-Pirate-Server habe, den schalte ich als erstes das Payment ab, ja. Und wenn wir 2-3 Mal das Payment abgeschaltet haben, dann haben die auch irgendwann keine Lust mehr. Parallel schalte ich den Server ab, wo die Game-Daten drauf sind, dann haben die 3-4 Rollbacks in einem Monat und dann sind ihre Kundschaft los, ja. Und damit habe ich dann innerhalb von vielleicht 2 Monaten das Gleiche erreicht, was ich in 4 Jahren mit einem Prozess vielleicht erreichen könnte. Mhm. Ja, das heißt also, nur weil jemand nicht klagt, heißt es nicht, dass er glaubt, dass er schlechte Chancen hat, sondern es gibt ohne weiteres manchmal die gute Überlegung, das vielleicht anders, schneller regeln zu können.
Ich glaube, bei Emo Paradise war es ja auch keine Klage, sondern da war es ja ein DCMA-Takedown.
Ja, genau.
Das kann sein, ja.
Und gut, da ist natürlich, nachdem die weg waren und eine der größten Seiten waren, haben natürlich alle anderen auch Angst bekommen. Das ist natürlich dann der schöne Folgeeffekt. Und haben dann auch erstmal die Seiten dicht gemacht.
Ja, man schnappt sich ja immer erstmal was Großes. Ja? Genau. Also als erstes schießt du mal auf was größer ist, damit die kleineren dann nachher nachziehen. Und ganz ehrlich, wenn dann noch ein paar ganz kleine noch was machen, das interessiert einen dann auch nicht mehr so richtig. Nö. Ja, also es geht ja darum, ich sag mal, die großen, aus Sicht der Publisher, die großen Rechtsverletzer wegzukriegen. Und wenn es dann noch 1-2 kleine gibt, na gut, das ist dann so wie die Mücke, ja. Mhm. Aber was ich zum Beispiel verstehen kann, und das ist etwas, wo ich auch die Communities immer nicht verstehe. Also ihr habt es vorhin mal angesprochen, Fanmade Games, ja. Wo ich sage, Leute, was glaubt ihr denn, was passiert, wenn ihr auf Kickstarter schon im Grunde halb kommerziell fanbasierte Spiele mit IPs von großen Publishern anbietet? Ja, oder wenn ihr sagt, wir arbeiten zu 15 Mann dran, hier ist das Spendenkonto, was glaubt ihr denn, wie der Rechteinhaber darauf reagieren kann? Wird er sagen, Mensch, das ist ja toll, dass jemand zu unseren Sachen was macht, wir geben euch auch gerne Geld, damit es schneller geht? Das ist manchmal sehr naiv, was da stattfindet. Ja gut, klar.
Also das finde ich ja auch blödsinnig. Aber zum Beispiel, wo ich es ein bisschen übertrieben finde, das ist halt, wenn es wirklich so kleine, simple Spiele sind, die im Endeffekt kein Geld machen, keinen Schaden, oder eben sowas wie am C64 Super Mario Bros. Zu machen, weil das war ja auch technisch sehr interessant. Da hätte jetzt Nintendo natürlich auch sagen können, pass auf, damit das Ganze nicht verwässert, wir geben euch offiziell die Erlaubnis, dass ihr das gemacht habt. Weil was machen die denn theoretisch für einen Verlust, wenn Super Mario Bros. Für den C64 draußen ist? Ich meine, das ist jetzt wirklich eins von den Spielen, das hat, glaube ich, jeder irgendwo schon
drum liegen in irgendeiner Form. Ich gebe dir einfach mal das Beispiel, warum die das sowas nicht machen. Mhm. Das ist ein Team von, ich sag mal, 5 Leuten, die das auf dem Amiga rausbringen wollen. Was passiert, wenn die in irgendeiner Szene anfangen, was für ein Moment Hakenkreuze zu wollen? Weil irgendein Teammitglied der Meinung ist, boah, das ist Corona-Scheiß und alles doof und ich will wieder zurück ins Reich, und dann fängt einer an, da Mist reinzumachen. Und dann tauchen Bilder auf im Netz von einer Version von Mario, wo plötzlich Hakenkreuz sind, und die ist auch noch von Nintendo geduldet.
Naja gut, das könnte man ja wahrscheinlich durch irgendwelche vertragsrechtlichen...
Nein, das Risiko gehen die nicht ein.
Okay.
Ja, das ist ein Risiko, was die nicht schlucken. Die sagen, das ist für uns und gerade Nintendo, ja. Mhm. Also Nintendo, es gibt ja 2 Companies, die international so hart sind, und das ist Disney und Nintendo, weil die beide den Ruf der Familienbutze haben. Mhm. Ja, also die Nintendo ist familienfreundlich. Disney ist familienfreundlich. Da geht man keine solchen Risiken an.
Ja gut, das gibt schon Sinn. Ja, wobei Sega da zum Beispiel ganz anders ist. Sega hat ja aus diesen ganzen coolen Fan-Releases, die von Sonic gemacht wurden, haben sie ja dann tatsächlich die Entwickler für Sonic Mania geholt und das war das erste gute Sonic seit Jahren mal wieder. Also die haben quasi aus diesen Hackern aus der Fanbase haben die dann selber ein neues Sonic-Spiel gemacht. Das ist ja natürlich geil.
Ja, also kann man natürlich auch machen.
Oder auch zum Beispiel Emulatoren. Die ersten Emulatoren fürs Mega Drive, die da war, die haben die dann lizenziert und haben dann damit Collections auf verschiedenen Konsolen rausgebracht. Ich glaube, PS2 war die erste.
Mhm. Wie gesagt, ich bin da total offen. Ich finde es auch interessant, was man da alles machen kann. Gerade auch denke ich, dass es bei viele junge Talente bei den Fanteams gibt. Mhm. Aber man muss halt eben auch verstehen, was so ein Großkonzern für Erwägungen dann tätigt. Und der sagt, ganz ehrlich, das Risiko, dass irgendwas schief läuft und ich das nicht mehr reinkriege, vor allem, ich kriege ja von den vier Leuten irgendwie keinen Schadensersatz, ja. Mhm. Welche Studenten, was soll ich denn da holen? Also das Risiko ist denen einfach zu hoch. Und das kann ich nachvollziehen. Ja?
Das fand ich bei Sega übrigens auch ganz interessant, wo wir ja beim Thema Everdrive sind. Bei mir hat tatsächlich Sega of Europe mehrere Everdrives fürs Mega Drive bestellt. Und haben dann nachher tatsächlich geschrieben, sie finden es cool, dass die Dinger existieren, weil sie hätten nicht gedacht, dass die Leute doch die alten Spiele auf den Originalkonsolen spielen wollen. Ah, das ist dann wieder Sega, ne? Sega schreibt mich dann selber an und sagen, die finden es cool, dass die Leute noch zocken. Da ist Sega viel, viel offener als Nintendo zum Beispiel.
Ja, aber ich glaube, es ist einfach, Sega ist ja auch, glaube ich, heute einfach was völlig anderes als Nintendo.
Naja, aber trotzdem
also auch natürlich
sie immer
mit
noch
der Marke,
Geld mit Re-Releases.
Die machen, damit machen sie halt hauptsächlich, glaube ich, gerade das. Und sie sind natürlich ein Publisher geworden, auch ein erfolgreicher, aber Nintendo ist da auch völlig anders. Also ich kenne das noch damals aus Zeiten mit, wenn du dir Sachen genehmigen lassen musstest von denen, wenn da ein Stern, nur der war gespiegelt, das ist denen aufgefallen, ne? Mhm. Gesagt, ja, hier der Stern, der darf nicht gespiegelt sein, ne? Das ist also
das kenne ich hier, wenn ich mit Audi arbeite. Da kriegst du erstmal einen dicken Ordner mit CI-Vorschriften.
Richtig, genau. Also das ist halt einfach, deshalb, ich finde das aber auch verständlich.
Ja, klar. Ne?
Und diese Naivität kann ich teilweise auch nicht. Es gibt ein Indiana Jones Remake vom vierten Teil, wo die seit Jahren dran arbeiten und dann hat irgendwann Disney gesagt, hey, lass es bitte.
Ja.
Und dann haben die gesagt, und irgendwann, und hier ist die nächste Version. Ich so, hä? Ja, bitte stellt uns keine Fragen dazu, zu der Sache wegen Disney. Wir machen hier weiter. Und ich denke so, na gut, dann macht ihr mal weiter. Viel Spaß, ne?
Das ist halt auch schade, weil da wahnsinnig viel Arbeit und Kreativität reingeht, ja?
Ja.
Wo ich denke so, boah, am Ende ist vielleicht ein tolles Ergebnis, aber weil die eben... wer halt dann auch auf ein Schreiben von einem Publisher nicht reagiert, der ist dann halt auch selber schuld. Ja? So. Das sind so kleine Abgründe dabei.
Gut, jetzt weichen wir nur schon ein bisschen vom Thema ab.
Ja.
Obwohl mit Entwicklern gar nicht mal so verkehrt, weil das ist auch noch so ein Grund, mit dem man zum Beispiel sagen kann, legitime Nutzung von Everdrives, Spieleentwicklung. Also gerade jetzt in den letzten Jahren, nimmt ja momentan Überhand. Also ich weiß, vor 3, 4, 5 Jahren kamen vielleicht mal so ein oder zwei neu entwickelte Spiele für die alten Konsolen raus. Aber inzwischen kommen ja teilweise 5, 6 fürs Mega Drive, fürs Super Nintendo und so weiter, fürs NES an neuen Spielen raus, die dann auch wirklich von den Leuten später dann verkauft werden. Und die nutzen natürlich dann solche Flashkarten auch, um das Ding auf der originalen Hardware zu testen und teilweise sogar zu debuggen, weil es gibt auch Everdrives mit USB-Port und die können dann da gleich direkt debuggen auf dem System. Das ist natürlich auch noch eine Nutzung, die war natürlich damals beim Nintendo DS auch alles futuristisch. Also beim Nintendo DS, ich glaube, da braucht keiner bei der F4-Karte zu sagen, die war nicht für Raubkopien gedacht.
Naja.
Ich glaube, das wird jetzt natürlich bei den Everdrives schon schwierig und vor allen Dingen, Schadensersatz wird natürlich extrem schwierig zu berechnen, weil eben jeder verwendet das mit anderen Spielen, jeder verwendet es für einen anderen Zweck und das irgendwie zu beziffern von Spielen, die seit Jahren nicht mehr verkauft werden. Und es sind ja auch nicht alle Rechte bei Nintendo. Nintendo hat zwar eigene Spiele mit Rechten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Irem-Spiel nehme oder sowas, das auf der Konsole veröffentlicht wurde, Nintendo hat es lizenziert, dass es da rausgekommen ist, aber die haben nicht die Rechte dran.
Ja, also. Es ist ja auch so... ich sag mal, interessant ist ja sowieso bei Rechtsverletzungen nur der Händler.
Mhm.
Ja, also.
Gut, klar, der Anwender.
Oder der Hersteller, also der einzelne Anwender, der interessiert. Also, der begeht auch im Zweifel eine Rechtsverletzung, aber der einzelne Anwender, der interessiert ja nicht. Also, wir sind ja jetzt nicht mehr in Zeiten, wo Grafenreuth irgendwelche Postkarten verschickt, ja,
oh ja,
und sagt, bitte schick mir eine Rauchkopie. Genau, geil. Die gute alte Tanja. Also da sind wir ja raus. Und das heißt also, für den einzelnen Anwender sehe ich da jetzt sowieso eher keine Bauchschmerzen. Mhm. Wenn überhaupt, dann ist es tatsächlich eher auf Hersteller- oder Händlerebene eine Überlegung, ob das ein Problem sein kann oder nicht. Ja. Und ganz ehrlich, das hängt nachher auch sehr von technischen Einzelheiten ab. Also wie du vorhin gesagt hast, also beim NES ging es ja auch darum, tatsächlich Raubkopiersysteme, die konkret dafür da waren, um Authentizität der Datenträger zu überprüfen, zu umgehen. Auch da müsste man sich dann erstmal angucken, wie das bei den einzelnen älteren Konsolen aussieht. Was gibt's da? Waren das rein mechanische Maßnahmen? Gibt's da auch irgendwelche technischen Maßnahmen, die programmiert sind oder nicht? Reden wir da dann überhaupt von einem ausreichenden technischen Kopierschutz oder nicht? Mhm. Also das sind aber rein technische Fragen, die man auch nochmal einzeln erörtern kann. Ne?
Es gab ja tatsächlich bei einigen Spielen technische Kopierschütze, zum Beispiel Earthbound oder sowas.
Ja.
Dieser technische Kopierschutz ist aber natürlich weiterhin aktiv, wenn ich es im Everdrive starte.
Ja.
Also wenn ich ins Everdrive einfach ein ungepatchtes Spiel mit Kopierschutz reinschmeiße, dann sagt es auch, hallo, ich bin eine Kopie, ich laufe hier nicht. Darum geht es Everdrive ja noch nicht mal was, wenn dann derjenige, der das ROM dann natürlich patcht, was er ja auch eigentlich
gut, darf. Klar. Was auch nicht, genau, genau, das ist der
genau.
Punkt, ja. Ja, aber wie gesagt, den Einzelkonsumenten, also das ist, ja, also in der Theorie schon, aber in der, die Welt ist vorbei, ja. Was noch am ehesten verfolgt wird, ist zum Beispiel, wenn du ROMs dir über Peer-to-Peer-Netzwerke ziehst. Ja, also da kann es noch zur Verfolgung kommen.
Wobei, ich glaube, das Ziehen ist noch nicht mal so das Problem. Das ist wahrscheinlich eher wie bei MP3s. Ich kann in Massen runterladen. Also wenn es nicht dann irgendwie terabyteweise sind, wird es keiner so auffallen und sich keiner beschweren.
Ja, das geht Problem um,
ist immer das Weiterverteilen.
Ja, der Upload, ne?
Ja, genau. Ja aber da gehe ich bei Peer-to-Peer halt immer von aus.
Ja, ja gut, ja. Kann man auch deaktivieren.
Habe ich auch schon mal gemacht früher. Also Peer-to-Peer-Netzwerke leben ja davon, dass man es theoretisch gleich wieder weiterverteilt.
Ja.
Also da kann es auch heute noch zu Themen kommen, was den einzelnen Verbraucher angeht. Mhm. Das will ich gar nicht ausschließen. Es gibt immer noch ein paar Kollegen in Deutschland, die ordentlich Geld mit Abmahnungen verdienen.
Mhm, klar.
Ist jetzt nicht meins. Also ich hatte immer das Gefühl, ich habe mehr Spaß dabei, Verträge zu machen, um Spiele herzustellen und Spiele neu zu machen, als Leute abzumahnen, weil sie Spiele nicht gekauft haben, aber gut.
Wobei, gut, es ist klar, der Endanwender ist, warum sollte der betroffen sein? Ich meine, von dem kann man nicht wirklich was holen.
Ach, Quatsch,
und da müsste man ja jeden einzelnen Endanwender hingehen. Man muss natürlich immer die Quelle zudrehen, ob das jetzt bei illegalen ROM-Downloads sind, da mache ich natürlich die Seiten zu und nicht die Leute, die sich das runterladen, aber nicht weiterverteilen, weil
so ist es.
Das wäre ja Irrsinn.
Ja, also da kommst du ja vom Höckchen aufs Stöckchen. Also.
Eben.
Nee, das ist völlig sinnlos. Also ich sage mal, die technischen Auseinandersetzungen, das ist halt auch was, was man ganz schön sieht, wenn man sich dieses Urteil vom OLG München damals anschaut. Da erörtern die nämlich auch unterschiedliche alternative technische Schutzmaßnahmen. Mhm. Denn der EuGH hat ja auch gesagt, naja, theoretisch, wenn es ein milderes Mittel an technischen Schutzmaßnahmen gibt, was genauso effektiv ist, dann hätte der Benutzer auch einen Anspruch darauf, dass diese technische Schutzmaßnahme beseitigt wird. Mhm. Diese Abwägungserörterung, die hat das OLG München ganz nett gemacht. Also die haben wirklich sich von beiden Parteien darstellen lassen, welche denkbaren technischen Schutzmaßnahmen es noch geben würde und hat dann verglichen, ob die ein milderes Mittel sind und ob sie gleichwertig sind. Und hat dann bei allen gesagt, ja, milder vielleicht schon, aber nicht gleichwertig.
Mhm.
Und das ist daran erkennt man auch nochmal das dran, was du am Anfang gesagt hast. Das ist eine sehr individuelle Frage. Mhm. Ob ein solches Modul tatsächlich rechtsverletzend ist oder nicht. Das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Das OLG München hat diese Abwägung ganz schön gemacht. Also jedem, der gerne sowas mal liest, kann ich diese Lektüre nur empfehlen. Das Urteil ist im Netz öffentlich
gelesen,
abrufbar.
Ja.
Mhm. Und eins muss man auch noch verstehen. Das Gericht in Zivilsachen ist an das gebunden, was die Parteien vorbringen.
Mhm.
Ja, also wenn in einem Verfahren etwas nicht von den Parteien vorgetragen wird, dann darf das Gericht üblicherweise nicht eigene Recherchen anstellen. Ja, also das Gericht kann nicht losgehen und sagen, ach, das will ich mir jetzt mal ganz allgemein erklären lassen. Mhm. Ich hole mir mal 10 Gutachter und die sollen mir das mal erklären. Sondern das Gericht ist darauf angewiesen, dass eine der Parteien das selber vorträgt.
Mhm. Okay. Ja?
Also das ist der Unterschied im Zivilprozess zum sogenannten Amtsermittlungsgrundsatz. Den gibt es im öffentlichen Recht oder im Strafrecht. Ja? Also im Strafrecht muss das Gericht alles rausfinden, was es zum Sachverhalt gibt und darf selber forschen. Das gleiche auch im Verwaltungsverfahren, aber nicht im Zivilrecht. Mhm. Im Zivilrecht ist es so, dass die Parteien die Herren des Verfahrens sind. Und wenn eine Partei ein Argument nicht bringt, dann wird es vom Gericht üblicherweise auch nicht berücksichtigt. Ja. Und das führt dazu, dass viele Leute sagen, ja, aber die haben das Urteil, ist doch Quatsch, die haben doch das und das außer Acht gelassen. Das mag sein. Aber vielleicht hat die eine Partei das nicht vorgetragen.
Ja, gut, klar. Wie soll das Gericht über irgendwas urteilen, was sie nicht wissen?
So ist es. Klar. Ja, und selbst wenn sie es wissen würden, dürften sie es nicht berücksichtigen. Weil es
vorgetragen wurde.
So ist es, weil es nicht vorgetragen ist.
Krass,
ja? Okay. Und das sehe ich ganz oft, dass Leute sagen, das ist doch totaler Quatsch. Und ich sage, ja, richtig, das ist totaler Quatsch. Aber die Leute haben es einfach nicht vorgetragen damals. Und ein schönes Beispiel, um einen Kreis zu schließen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben mit den Hakenkreuzen. Da ging es nämlich darum, dass es diesen Beschluss ging um die Beschlagnahme von Wolfenstein damals.
Ach, damals, 98, das Urteil Frankfurt. Ne? Mhm.
Ja, und da ist eben nie diskutiert worden, dieser Aspekt der kulturellen Ausnahme, also auch der Sozialadäquanz, ist nie diskutiert worden. Warum nicht? Die Parteien haben es nie vorgebracht. Mhm. Ja? Und das Gericht ist dementsprechend auch nicht drauf gekommen. Ja? Und das passierte halt nicht. Das hätte man mal machen müssen. Vielleicht wäre das alles ganz anders ausgegangen, wenn man das damals schon mal gesagt hätte.
Ja, das war ja ein, also jetzt im Nachhinein betrachtet, das war ein verheerendes Urteil eigentlich, ne?
Ja, es war halt offensichtlich falsch, ja. Aber man muss es auch damals in der Zeit sehen und vor allem auch gegen wen das ergangen ist. Das ist ergangen gegen eine rechtsradikalen Mailbox-Betreiber, der dieses Spiel zum Runterladen angeboten hat.
Aber das macht ja bei Wolfenstein eigentlich grundsätzlich erstmal keinen Sinn, weil wenn man Wolfenstein kennt...
Ja, natürlich. Ja, das mag ja sein, aber du musst einen Zusammenhang sehen.
Natürlich.
Der ist in den 90ern, also irgendwo bei Frankfurt, ein Richter und dem wird gesagt, da gibt's ein Computerspiel, da ist Hakenkreuze drin und das wird von ein paar Nazis vertrieben.
Ja.
Was macht der? Der sagt natürlich weg damit und fühlt sich wie der gute Staatsbürger.
Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das, was ich jetzt mal gehört habe, nur irgendwie ein Gerücht war oder ob das tatsächlich war. Aber ich glaube, das wurde auch, als es damals indiziert wurde, war die Begründung ein bisschen hanebüchen, nämlich nicht so. Ich meine, wir kennen es ja alle, du bist im Schloss bei den Nazis quasi gefangen und musst ausbrechen. Was ich da aber gelesen habe, war, dass die das komplett umgedreht haben, dass du nämlich eigentlich ein Nazi bist.
Nein, nein.
Und die anderen sich als Nazis verkleidet haben, damit sie nicht auffallen. Und also, das war
die Wolfenstein-Indizierung war deshalb wegen Brutalität. Die hatte mit Hakenkreuzen überhaupt nichts zu tun. Das war kein Thema bis 1998.
Das war eine Beschlagnahmung quasi.
So ist es, genau. Beschlagnahme ist auch nur wegen der Gewalt passiert.
Genau, nur wegen der Gewalt. Das ist alles wegen Gewalt. Deshalb, das hatte keinen interessiert erstmal. Also wahrscheinlich schon, aber es hatte keinen, sagen wir mal, in der Relevanz interessiert. Es kam erst 1998 mit diesem. Deshalb finde ich es ja eigentlich so anscheinend witzig, dass es halt bei Rechtsradikalen wird das Spiel Wolfenstein.
Ja, total absurd, ja. aber gut, wir wollen jetzt auch nicht nachvollziehen, wie intelligent Nazis sind. Aber ja, aber das sind halt auch Sachen, die muss man auch manchmal so ein bisschen von der Systematik her verstehen. Also wie kommen Urteile in Verfahren zustande? Und manchmal denkt man sich so, warum nicht? Ja, weil sie es nicht gesagt haben. Mhm. Und wenn es nicht gesagt worden ist, dann wird es auch nicht berücksichtigt. Ja, und deshalb kann es auch manchmal sehr davon abhängen, wie gut die Verteidigung ist. Ja, wenn die Verteidigung nicht gut ist, dann kann auch jemand vielleicht einen Prozess gewinnen, der wahnsinnig schlechte Chancen hatte. Aber wenn die guten Argumente zur Verteidigung einfach nicht kommen, dann darf der Richter sich nicht hinstellen und sagen, hören Sie mal, Herr Verteidiger, ich gebe Ihnen jetzt mal ein paar Tipps. Ja? Das geht nicht, das Gericht ist unparteiisch. Das darf nur das berücksichtigen, was die Parteien bringen. Und wenn ein Richter anfängt, meinem Gegner Tipps zu geben, dann bin ich aber ganz schnell dazwischen in der Verhandlung. Also das dann lasse ich mir das ins Protokoll geben und das ist dann direkt der beste Berufungsgrund.
Weil du aber vorhin noch angesprochen hast mit Schutzmaßnahmen und umgehen und sowas, da ist mir auch noch was Wichtiges bei den Everdolls eingefallen. Wenn man zum Beispiel auf die Nintendo-Seiten geht, wegen Defekten, die sind da eigentlich sehr kulant, die sagen, Switch-Spiel-Defekt, schick ein, wir tauschen aus und so weiter. Ja. Wenn man jetzt aber auf die Seiten, die haben ja noch ihre alten Seiten vom SNES und vom N64 und sowas, wenn man da drauf geht, dann steht, diese Module können leider nicht mehr repariert werden. Das heißt, Sie selber bestätigen ja auch schon, wenn das Ding im Arsch ist, wir können es ja leider nicht mehr richten, also Pech gehabt, so in etwa. Das heißt, das ist natürlich auch nochmal so ein Grund, wo ich sage,
das stärkt dein Argument, ja?
Eine Sicherungskopie anlegen.
Das stärkt dein Argument, ja. Mhm. Ja, also ich sage nicht, das ist jetzt das Argument, was den Prozess umdreht, aber es ist zumindest ein Argument, wo ich sage, das ist mal deutlich valider als dieses, ich will ein MP3 abspielen.
Ja, also ja? Da habe ich mir auch gedacht. Das ist
ja, also und das ist auch was, wo ich sage, naja, das kann man dem Richter auch erklären, warum das jetzt ein deutlicher Unterschied ist zu ich will mal ein MP3 abspielen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Leute kommen oft zu einem Anwalt und sagen, so und so ist mein Sachverhalt. Wie hoch sind denn die Chancen, dass ich gewinne? Und dann sage ich immer, wissen Sie, ich habe meine Glaskugel gerade zu Hause gelassen. Ja? Die wird gerade poliert. Aber wahrscheinlich ist Ihre Gewinnchance bei 34,678%. Also das ist natürlich wahnsinnig schwierig, jemandem zu sagen.
Ja, vor allem, wie wir ja gerade noch gehört haben, es hängt ja auch vom gegnerischen Anwalt
genau,
ab. Wenn der nämlich richtige Punkte nicht vorbringt, dann hat der andere hat er eh verloren.
So ist es, ja. Und vielleicht hat mir auch der Mandant gerade vielleicht auch nur 2/3 der Geschichte erzählt. Mhm. Ja? Und das passiert ja auch immer, dass man eben die ganze Geschichte meist immer erst hört, wenn der Gegner was dazu gesagt hat. Ja? Dann hört man die restlichen 30% der Geschichte und die können möglicherweise doch dazu beitragen, dass es ganz anders ausgeht. Also ich bin immer sehr, sehr zurückhaltend, wenn mich jemand fragt, wie wahrscheinlich ist das denn, dass irgendwas so und so oder so und so ausgeht. Mhm. Einfach weil es wahnsinnig schwierig ist, das fair zu sagen. Und ich sag mal, je weiter man in so einem Streit ist, umso genauer kann ich dir sagen, wie es wahrscheinlich ausgehen wird. Aber es gibt nicht umsonst diesen Spruch, vor Gericht und auf hoher See bist du mit Gott allein. Ja? weil du halt nie weißt, ob der Richter das verstanden hat. Ja, auch das kann dir passieren. Du kommst da an und der Richter hat 2 großartige Schriftsätze zu der Frage Everdrive gelesen mit tollen Ausführungen, warum und das hier tatsächlich was anderes ist. Und der sagt, das geht jetzt hier um Spiele, ja?
Ja, aha. Genau. Dann weißt du schon.
Ja, dann weißt du, das Ding ist gelaufen. Ja? Also dann kannst du würfeln. Und das passiert aber auch. Also das passiert immer wieder. Also
man muss gut, dafür gibt es ja dann Berufungen, Gott sei Dank.
Ja, kann besser werden, muss nicht. du musst sehen, die Gerichte sind maßlos überlastet. Mhm. Also wir haben zum Teil Terminstände bei manchen Gerichten von über 1 Jahr. Ja, das heißt, du reichst die Klage ein und kriegst dann ein Jahr später der mündliche Verhandlung.
Ja, die Deutschen streiten ja auch oftmals wegen jedem Blödsinn. Ich meine, das ist traurig,
oh ja, aber wahr. Oh ja. Und wenn du solche Terminstände hast, dann versuchst du natürlich Verfahren möglichst schnell wegzubuttern, indem du versuchst, eine Einigung herbeizuführen. Das heißt, du guckst dir mal so summarisch die Akte an als Richter und guckst so, na, wo könnte man sich da einigen? Und dann lädt man mal zu einem Termin und guckt, ob die sich einigen wollen oder nicht. Zu dem Zeitpunkt versteht der aber die Akte noch nicht. Ja, der hat die einmal quer gelesen, aber mehr nicht. Und das kann dann zu sehr abstrusen Situationen führen.
Ja, das glaube ich. Jetzt gleiten wir so ein bisschen ab in Anekdoten eines Anwalts. Ich sehe schon. da noch eine Frage. Wie sieht es denn eigentlich mit sowas mit Verjährung aus?
Ja.
Weil theoretisch verjährt das Ganze ja auch. Und wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, ich habe hier eine riesen ROM-Collection, also ich gehe mal davon aus, es wurde legal erworben, aber sprechen wir mal für einen, der hat sich wirklich vor 20 Jahren mal eine ROM-Collection runtergeladen. Muss er sich da jetzt eigentlich dafür noch Sorgen machen? Weil theoretisch müsste ja der Download verjährt werden. Und wenn man ihn nicht aktuell erwischt, wie schaut's denn da überhaupt aus? Könnte da überhaupt jemand gegen klagen? Ich meine, gut, dass gegen eine Privatperson geklagt wird, ist eh unwahrscheinlich und ich werde garantiert keine ROM-Collections den Everdrives beilegen. Aber wie schaut's da eigentlich aus?
Naja, das ist so, wir haben ja grundsätzlich erstmal eine kurze Verjährung von 3 Jahren. Mhm. Die läuft aber ein bisschen anders bei deliktischen Ansprüchen. Und hier haben wir ja ein Delikt, also hier geht es ja um eine Rechtsverletzung. Und bei der Rechtsverletzung kommt es zusätzlich zum Zeitablauf darauf an, wann der Verletzte Kenntnis erlangt von der rechtswidrigen Handlung.
Gut, das ist ja, glaube ich, insofern schon klar, weil wenn er dann weitere Maßnahmen ergreift und die Gerichte so überlastet, wie sie sind, brauchen dann 3 Jahre, dann können sie ja nicht auf einmal sagen, so, die Verjährung ist jetzt aber vorbei.
Die Verjährung endet ja in dem Moment, wo ich Maßnahmen ergreife. Ja? Genau, also eben. In dem Moment, wo ich abmahne oder Klage einreiche, wird die Verjährung unterbrochen. Mhm. Und das heißt, es kommt dann erstmal darauf an, wie lange vorher wusste ich davon oder nicht. Mhm. Die Verjährung der 3 Jahre beginnt ab Kenntnis. Mhm. Ja, in dem Moment, wo ich Kenntnis erlange, startet die 3-jährige Verjährung. Das heißt, innerhalb dieser 3 Jahre muss dann halt auch reagiert werden. Und es ist so, dass unabhängig von der Kenntnis innerhalb von 10 Jahren verjährt.
Okay.
Ja, also 10 Jahre und ich habe keine Kenntnis erlangt, dann ist es erledigt. Ich erlange Kenntnis, dann noch 3 Jahre.
Okay. Wie wird es jetzt bei mir zum Beispiel, also vom Shop aus gesehen, weil wie gesagt, der Privatkunde, dass der irgendwie mit Everdrives belangt wird, sehr unwahrscheinlich. Also klar, ausschließen kann man es nie, aber sehr unwahrscheinlich. Das hatten wir ja. Wie sieht es denn zum Beispiel aus, wenn jetzt gegen einen Händler wie mich da vorgegangen wird und ich verkaufe jetzt Everdrive zum Beispiel länger als 10 Jahre? Wie weit zurück würden die denn noch fallen? Also würde das heißen, die vor 10 Jahren verkauft worden sind, die sind dann schon verjährt und es wird ab dem Zeitpunkt gerechnet, oder?
Ja, so ist es.
Okay. Das heißt, ja, also da geht sie 10 Jahre quasi zurück.
So, genau so ist es, ja. Also das wäre so der Zeitraum, den man sich dann anguckt. Alles, was davor ist, ist dann eben verjährt.
Ja gut, steuertechnisch ist ja sowieso schwierig, weil nach 10 Jahren darf ich ja die Steuerordner entsorgen. Da könnte ich ja nicht mehr überprüfen, wie viel ich verkauft habe.
Genau, ich gebe den Flammen die Unterlagen des Finanzamtes. genau, also da ist dann eh schwer, weil man ja meistens dann die Sachen auch vernichtet. Aber das ist so der Zeitrahmen, um den es dann geht. Natürlich ist es immer schwer nachzuweisen, wann die wirklich Kenntnis erlangt haben.
Ja,
aber gut, da baue ich dann auch darauf, dass Großkonzerne wegen sowas keinen Prozessbetrug begehen. Das ist dann auch nicht lohnenswert für die.
Nee. Wie gesagt, also ich glaube ja erstmal allein von den ganzen Aspekten, die wir jetzt haben, was für Nutzungsmöglichkeiten es gibt, dass die Spiele obsolet sind, dass die Module nicht mehr repariert werden und so weiter. Ich würde es da schon mal für sehr unwahrscheinlich halten, wenn da wirklich einer von den Großen sagt, ja, wir gehen jetzt gegen die Everdrives vor, weil vor allen Dingen, ich meine, die Kundenschar von den Verlusten, die ist ja gering. Ich meine, klar, es gibt inzwischen immer mehr Retro-Leute, aber wenn ich schaue, wie viel millionenfach sich Spiele verkaufen und in welchen Stückzahlen sich Everdrives verkaufen, das wird sich wahrscheinlich gar nicht rentieren. Dann Prozess.
Ich vermute. Ja, genau, ich vermute. Ja, also das ist ja auch so ein rechtsökonomischer Ansatz, dass man sich guckt, lohnt sich das überhaupt oder nicht. Und das vermute ich mal, was wir recht haben.
Allein damals die R4-Karte hat sich wahrscheinlich pro Tag 100-mal mehr verkauft oder 1000-mal mehr als ein Everdrive. Das darf man auch nicht vergessen.
Genau.
Gut, aber um nochmal zum quasi Abschluss so ein bisschen zu kommen, für denjenigen, weil, wie gesagt, mich fragen ja die Kunden, ist es denn für mich legal, dass ich das Everdrive verwende, weil gut, manche interessieren sich vielleicht schon, was mit meinem Shop passiert, aber natürlich, wenn gegen mich eine Klage erhoben wird, kann es denen erstmal relativ wurscht sein. Die denken natürlich erstmal primär an sich selber, aber primär oder so, wie wir es jetzt gesagt haben, also illegal sowieso nicht, weil das wäre ja strafrechtlich relevant.
Ja, und also es kann eine Rechtsverletzung in der Vervielfältigung liegen. Ja? Also da würde ich mich festlegen wollen. Da kann man ohne weiteres davon reden, dass es da eine Rechtsverletzung geben kann.
Aber müsste geprüft werden.
Das muss man sich dann im Detail mal angucken. Ja, also ich würde mir dann auch sehr genau, bevor ich mir dann ein abschließendes Bild mache, mir sehr genau erstmal erklären lassen, wie die technischen Maßnahmen im Ursprungsgerät sind, was daran geändert wird, welche Mittel eingesetzt werden dafür, ob es einen Unterschied macht, ob eine Raubkopie oder ein Original verwendet wird. Also diese Dinge, die würde man dann einfach erstmal zusammentragen müssen, sich ein faires Urteil zu bilden. Und ich denke mal, also ja, die Vervielfältigung, das ist schon so ein Grauthema. Arbeiten wir mal mit deinem Begriff der Sicherheitskopie, die dann verwechselt wird.
Ja gut, wobei ich jetzt immer noch sage, also klar, rechtlich extrem grau, aber ich sage halt immer noch, wenn ich das Original besitze und mir eine Kopie davon mache, dann sage ich, okay. Das
wo kein Kläger, da kein Richter.
Ja. Und ich kann es mit gutem Gewissen machen.
Ja.
Ich kann's
was anderes ist, wenn du es weitergibst. Ja? Also da,
oder wenn ich es runter und es gar nicht besitze. Ja. Weil ja, das genau. ist eindeutig eine Raubkopie, aber wenn ich sage, ich habe das Ding daheim und ich mache mir eine Kopie. Ich sage ja immer sogar so weit, also klar, selber auslesen ist die ganz korrekte Methode und ich will hier auch garantiert keinen zum Raubkopien runterladen und sonst was anstiften, aber wenn ich natürlich sage, okay, ich habe das Original daheim und das Modul liegt schon im Sterben, also es geht schon nur noch jedes fünfte Mal und man lädt sich dann runter, dann sage ich, das ist zwar nicht ganz korrekt, aber moralisch ist es in Ordnung, solange ich das Original besitze.
Ja.
Aber dann sind wir natürlich genauso, wie es viele schon gesagt haben, wir sind da immer noch komplett, zumindest derzeit, in einer Grauzone, solange die Diskussionen abgeschlossen sind über das ganze Thema.
Ja, und es gibt ja auch keine, es gibt ja bisher keine Entscheidung zu dem konkreten Produkt. Ja? Mhm. Und solange es keine Entscheidung zu dem konkreten Produkt gibt, würde ich erstmal sagen, boah, das ist auf jeden Fall noch grau, spricht einiges dafür, dass es zumindest bei diesem Aspekt der Vervielfältigung zu Problemen kommen kann. Aber ich wäre bereit, mir auch erstmal Argumente anzuhören, weil ich finde das Argument, dass es eben nicht mehr im Vertrieb ist, dass es eben schon ein erhebliches Interesse an der Erhaltung von altem Kulturgut gibt und dass wir hier doch einen starken, im Englischen sozusagen deteriorating Effekt hast, durch die ständige Nutzung. Das sind Argumente, die sich besser hören lassen, als ich wollte mir ein MP3 anhören. Ne? Ich komme immer wieder drauf. Aber ja,
das war ja aber auch damals. Ich meine, viel mehr konnte man ja für die R4-Karte nicht sagen.
Also, ja.
Außer Homebrew und neue Funktionen wie MP3 hören. Das war ja wirklich die einzigen beiden Funktionen, die man da noch hat angeben können.
Ja.
Zur Verteidigung. Ja, oder und dann halt bei Sicherungskopie gut, klar, also ich werde es weiterhin so halten, ich werde mein Original im Schrank lassen und die Sicherheitskopie spielen. Mit gutem Gewissen, muss ich sagen, weil ich habe das Ding gekauft und dann habe ich ein gutes Gewissen. Auch wenn es natürlich rechtlich auch nicht so schön ist, aber vielleicht ändert sich das auch mal, weil man muss natürlich auch wirklich schauen. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes, wie wenn man ein Gemälde hat, das sauteuer ist, aber hängt dann nur eine Kopie in die Galerie, weil das Gemälde viel zu wertvoll wäre, damit es falls es irgendwie abhanden kommt oder sowas.
Ja.
Ich meine, gerade in vielen Museen hängen ja auch nur die Kopien da und nicht die Originale. Im Endeffekt ist es ja da nichts anderes, weil gerade auch die Retro-Spiele, ich meine, ich habe einige Spiele daheim, die haben einen Wert inzwischen von verpackt 800, 900 Euro.
Na ja, klar.
Warum will ich das in der Gefahr aussetzen?
Es gibt ja auch zum Beispiel von der Stiftung Digitale Spielekultur diesen Ansatz der deutschen Computerspielesammlung. Ja, die zusammen mit der Uni in Potsdam gemacht wird, dass man sagt, wir fangen an, alle Computerspiele, die in Deutschland irgendwann mal rausgekommen sind, zu sammeln, zu archivieren und auch datensicher zu archivieren, weil das, ja viele Datenträger inzwischen auch nicht mehr...
Das gibt's nicht nur in Deutschland so. Ich glaube, also Dänemark weiß ich auf jeden Fall und noch ein paar andere Länder haben zu dem Zweck bei mir tatsächlich Retroden gekauft.
Ah ja, siehst du?
Das war dann lustig, weil das war, glaube ich, das königliche Museum Dänemark, das da bei mir eingekauft hat.
Ja, genau. Und da weiß ich zum Beispiel auch, dass der Game da hintersteht und dieses Projekt unterstützt. Ich habe schon gesagt, ich sehe da auch ohne weiteres noch Möglichkeiten in der Lobbyarbeit in Brüssel. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich was, wo man was erreichen kann. Mhm. Also klar, also für Raubkopien brauchen wir nicht drüber reden, aber für den Erhalt von alten Spielen, ich glaube, da wird man auch rechtlich noch einiges drehen können. Mhm.
Ja, es wäre natürlich auch extrem wichtig, weil wie gesagt, die neuen Sachen, die kriege ich ja ohne Probleme wieder bei Steam, da kann mir nichts abhanden gehen, aber gerade die älteren Sachen,
das
ist natürlich schade. Ja, wow, ist das heute lang geworden.
Das tut mir leid.
Nee, gut, das ist gut.
Super,
das ist gut.
Super interessant. Also ich glaube, das werden auch die Hörer beipflichten können. Die werden sich dann alle bei dir bedanken, weil es ja doch ein recht interessantes Thema auch ist.
Ah, die meisten flamen dann immer, wenn ich mal Interviews gebe. Ihr müsst mal sehen, wenn ich irgendwas in der GameStar sage, dann kriege ich mal im GameStar-Forum ganz böse Beiträge.
Oh, ja, wahrscheinlich.
Ja, gut, der 13-jährige Gamer, Klaus Dieter, der sitzt, der weiß das halt auch besser.
Nein,
wieder.
Nein. die wollen wahrscheinlich einfach nur hören, ja, ladet runter so viel Spiele ihr wollt, das ist alles toll, super. Und ihr
genau, der hat Cousin, der hat mal eine Freundin gedatet, deren Bruder im zweiten Semester Jura war und deshalb weiß er auch ganz genau.
Ja, aber das sind dann halt die wollen ja eigentlich hören, dass das ja, ich gehe davon aus, auch jetzt viele von den Hörern hier, die wollten dann hören, ja, Everdrive ist alles klar, alles super, ist alles beschlossen, ist alles top legal. Oder was heißt legal, nicht wieder dieses blöde Wort, ist alles.
Kein Problem, mach ruhig, ja.
Keine Urheberrechtsverletzung und gar nichts, aber so leicht ist es dann halt.
Genau, so schneiden wir jetzt den Podcast auch zu. Du stellst die Frage und dann mache ich dieses, ist kein Problem, mach ruhig. Genau. Und dann ist das, sag mal, wieso geht der Podcast nur 20 Minuten? Ich habe doch länger.
Ich hab da mal ein bisschen hier schnitten.
Ja, aber das ist halt, ich glaube, das Wichtige ist für die meisten, die es wirklich anwenden wollen, sie brauchen jetzt keine Sorge zu haben, dass sie da irgendwie belangt werden.
Ja, das denke ich schon, das darf man wohl so sagen. Ja.
Das heißt, sie können auch weiter in ihren Sammlungen frönen, aber natürlich, und das sage ich grundsätzlich, Raubkopien sind bäh.
Ja.
Vor allen Dingen, also je mehr sie den Leuten schaden, desto bäher sind sie, also gerade bei aktuellen Systemen. Bäher, oh, bäher ist auch noch so ein Thema für Anwälte. Nee,
das hör auf damit.
Das sagt jeder Anwalt, den ich kenne. Nee, das lassen wir lieber weg. Also insofern, aber man bewegt sich natürlich, bis es da irgendwelche Entschlüsse gibt, immerhin in der Grauzone.
Ja,
und wie es jetzt tatsächlich mal weitergeht, also das Thema werde ich auf jeden Fall verfolgen, weil das ist ganz interessant, dass da Lobbyarbeit betrieben wird.
Was mich mal jetzt interessieren würde, Kai, ich weiß nicht, wie sehr du da was sagen kannst, darfst oder so, weil du hast ja am Anfang gesagt, Großteil sind halt Mandanten aus dem Games-Bereich und das, wie stark ist dieses Thema Raubkopien eigentlich heute noch im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 20 Jahren jetzt so, hast du das Gefühl, dass es eigentlich weiter auch zurückgeht, weil es halt solche Anbieter gibt wie Steam, GOG, Epic Store, also generell, oder jetzt Xbox der Game Pass. Mhm. Ich habe den Xbox Game Pass seit zig Jahren, also das ist halt der Wahnsinn, wenn ich überlege, gut, ich habe Spiele sagen wir auch früher wenig raubkopiert, weil ich halt schon immer sehr originalaffin war, bei Filmen ähnlich, natürlich habe ich mir dann mal den neuesten Film runter, die Serie runtergeladen, bei Serien nicht, aber das mache ich seit, ich glaube, 4-5 Jahren nicht mehr, dank Netflix und Co., weil ich komme ja jetzt eh nicht mehr hinterher.
Ja, also es ist so, dass ich sag mal, der Wandel in der Branche, und zwar in zwei Richtungen, zum einen von Retail hin zu digital und zum zweiten von Pay-to-Play to Free-to-Play, die Bedeutung von Raubkopien stark gewandelt hat. Die Tatsache, dass heute ein großer Anteil der Umsätze in der Games-Branche über Free-to-Play-Mechaniken erzielt wird, macht Raubkopien völlig obsolet. Ja, also im Gegenteil, die meisten neuen Shooter, die online gespielt werden kostenlos zur Verfügung gestellt, ja, oder für einen kleinen Obolus, und das eigentliche Geld ist nachher, dass du eben im Shop dir die einzelnen Sachen dazu kaufst. Da spielt Raubkopien überhaupt keine Rolle mehr.
Die Spiele, die ich überhaupt nicht spiele, weil ich zahle einmal und will dann spielen.
Ja, genau.
Ja,
du. Ist ja auch völlig fair, aber tatsächlich machen die inzwischen ja 2/3 des Umsatzes der Branche aus. Ja?
Wow.
Deshalb ist da die Bedeutung schon massiv gesunken. Das zweite, die Stärke der Konsolen, also der aktuellen Konsolengeneration, die ja Raubkopien auch nochmal deutlich schwieriger macht, ja. Ich sag nicht möglich, aber es ist ein größerer Aufwand, mir eine Raubkopie für eine aktuelle Konsole fertig zu machen als für einen PC. Da steckt schon mehr Energie drin. Und die Tatsache, dass eben doch über Jahre hinweg diese Peer-to-Peer-Tauschbörsen von Abmahnanwälten durchforstet worden sind, hat das schon stark schrumpfen lassen. Was wir heute noch oft haben, Probleme, sind zum Beispiel Piratenserver, was ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Ja, da plötzlich ist mir dann das auch dann wieder wichtig mit meinen Free-to-Play-Mechaniken. weil die nämlich genauso Free-to-Play machen, aber zu besseren Preisen. Im Mobile-Bereich spielt Raubkopie gar keine Rolle.
Ja gut, im Mobile-Bereich sind ja wirklich fast alle Spiele Free-to-Play.
Ja, das ist auch irgendwie, ich weiß noch damals, wo wir mit CinemaWare die Fassungen rausgebracht haben, also die spielbaren, also die alten Fassungen halt spielbar dann auf iOS oder Android. Ja. Und bei Android kannst du ja sehen, wie viele Leute dein Spiel und damals war es ja noch, du hast die Spiele für, weiß nicht, 2,69 € rausgehauen und dann hatten wir 600 Leute haben es gekauft, 15.000 hatten es installiert.
Ja, genau.
Da wusstest du schon so, yep, läuft.
Ne. Ja, da fand ich ja, das war ja das eine Spiel, fand ich ja so cool. Es gibt ja von so einem Indie-Studio auch ein Spiel, da muss man selber Spiele entwickeln. Und die haben ja Kopierschutz drin gehabt.
Ja, das Ding war witzig.
War der geilste Kopierschutz überhaupt, dass dann einfach das Spiel raubkopiert wurde, dass du entwickelt hast
und
die Leute
kamen. Und du bist pleite gegangen.
Ja. Und die Leute sind dann zu denen ins Forum gegangen und haben gefragt, Leute, ich schaff's nicht, ich gehe mal wegen Raubkopien pleite, woran liegt das? Das ist natürlich auch das, da habe ich gefeiert, als ich das gelesen habe. Aber ansonsten ist es, glaube ich, tatsächlich, dass Kopierschütze, also gerade solche, die sich ins System einhaken, teilweise auch ein bisschen so Raubkopien sogar hinführen. Weil ich kaufe mir gerne ein Spiel, ich kaufe mir auch bei GOG und Steam und sowas viel, weil da brauche ich sonst nichts. Aber es gab ja mal diesen einen Sony-Kopierschutz, der ja quasi schon Keylogger oder sowas ähnliches in der Art in dein System mit installiert hat. Also das war ja grauenvoll.
Geht gar nicht.
Gut.
Das geht gar nicht.
Aber damit hätten wir eigentlich schon wieder fast ein neues Thema und das hat jetzt mit dem Podcast gar nichts mehr zu tun.
Also Jungs, wenn ihr nochmal irgendwas habt, ja, aber dann sollten wir das den Kollegen von Auf ein Bier gleich tun und was dazu trinken, ein bisschen später am Tag dann.
Gerne auch, wir können auch, oh Gott.
Das ist
jetzt schon Mittag, da kann man das erste Bier.
In Bayern wird am Vormittag schon das Bier angefangen.
Ich wollte gerade sagen. Was ihr habt.
Genau.
Wenn wir halt auch quer über die Welt hier wieder verteilt sind oder über Deutschland.
Ja.
Jetzt haben wir jetzt Frankfurt, Berlin und Ingolstadt, oder?
Ja.
Also
ja.
So ist es. Super, toll. Ja, so ist das heutzutage. Ja, dann danke ich schon mal allen hier fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch ganz interessant. Wenn ihr natürlich irgendwelche Themenvorschläge habt, jederzeit gerne. Ansonsten wird es bei mir wahrscheinlich demnächst auch ein bisschen mehr ins Streaming gehen, weil seit dem Gamescom-Stream bin ich jetzt hier auch dabei, so ein kleines Studio mit einzurichten und dann auch immer Produkte neu vorzustellen. Ja, und wir versuchen natürlich den Podcast auch immer weiter interessant zu halten und Videos, ja. Und wir wollen uns natürlich ganz herzlich bei Kai bedanken für das
Fachwissen. Auf jeden Fall.
Total gern.
Hat zwar gedauert, aber hat sich definitiv gelohnt. Also die
das
Folge
hätten wir gelohnt.
Allein nicht machen können, so in dem
Punkt.
Total gerne und ich komme vielleicht demnächst mal mit auf Kaperfahrt, wenn ich meine Xbox entstaubt habe.
Auf jeden Fall, das müssen wir machen. Da machen wir mal eine Noob-Tours mit dir. Das
Jawohl.
Ist ganz klar, klare Geschichte.
Ja, das habe ich noch nicht so ganz begriffen, was das bei dir eigentlich ist mit dem ganzen Piratenfahren, weil ich kenne das nicht.
Ja, ich spiele halt sehr intensiv Sea of Thieves und habe mit dem Tommy Krabbeis zusammen ein Format entwickelt, wo wir alle 14 Tage mittwochs abends mit Leuten, die Sea of Thieves noch nie oder ganz wenig gespielt haben.
Ich habe von dem Spiel noch nie was gehört, außer von deinen Videos.
Siehst du aber, dann kennst du es ja wenigstens schon mal.
Also nee, ich habe es noch nicht angeguckt. Ich habe nur immer deine Screenshots gesehen.
Ja, aber bei mir funktioniert alles, wo ich laut Ja rufen kann. Ja?
Das ist auch perfekt. Das ist auch toll, wenn wir dann auf sehr andere treffen und die uns angreifen, dann kannst du denen direkt schon mal so einen rechtlichen Vortrag halten. Warum
du kämpfst wie ein dummer Bauer.
Genau so.
Entschuldigung, dieser Schatz gehört uns und wir haben einen Anspruch darauf und wir werden jetzt mit den Kanonen durchsetzen.
Ja, das wird schon sehr unterhaltsam werden, doch. Gut. Das glaube ich.
Gut. Dann aber danke euch allen recht herzlich. Euch natürlich da draußen fürs Zuhören und ja, bis demnächst.
Bis demnächst. Tschüss.
Bis dann, tschüss.